Neues gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr dabei seid, denn es ist kaum zu glauben. Lang gewartet, was lange währt, wird endlich gut. Der Bandwagon ist zurück. Wir besprechen endlich die Teams, die Ole und ich uns gegenseitig zugeteilt haben. Und deswegen ist natürlich auch er zurück, der unerschütterliche
Jim Boylan.
Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wie gesagt, heute geht's einzig und allein ausschließlich um zwei Teams. Ole bekommt wen? Natürlich?
Die Buletten.
Ich hatte die Pelikane. Für all diejenigen, die das Format noch nicht kennen, wir teilen uns für jeden Monat ganz grob jeweils ein Team zu, das jetzt nicht zwingend in den letzten Jahren so im Playoff-Picture war, das so nicht zu den Contendern gehört, nicht zu den Playoff-Favoriten, um mal so ein bisschen zu schauen, was da so los ist, was da für Spielermaterial da ist, wie die spielen, was für Potenzial gibt, wo es vielleicht noch Schwächen gibt. Und wir haben da immer ein Konstrukt, um das herum wir das bauen. Und da sprechen wir kurz den Monat in drei Sätzen an. Wir schauen uns die Spielweise an, den Player to watch natürlich. Dann die Enttäuschung, die positive Überraschung, eine Prognose. Dann braucht das Team einen Trade und ein Bandwagon-Ranking gibt es von 1 bis 10. 1 eher so semi, 10 schon ziemlich gut. Und Nerdwana, ein oder zwei Stats, die uns irgendwie ins Auge gestochen sind. Und diesmal hat es im Endeffekt ein bisschen länger gedauert. Normalerweise soll es einen Monat sein, aber ich glaube, Ole wollte einfach noch das glorreiche Comeback des Otto Porter Jr. abwarten, oder?
Ja, genau. Das war der Grund, warum es ein bisschen länger gedauert hat.
Und zurückgekommen.
Und gleich mal die ich wollte halt auch, dass Zach LaVine endlich mal ein Spiel verpasst. Hat auch geklappt. Genau. Also alles ganz gut zusammen.
Das läuft alles. Das ist sehr gut, genau. Und ja gut, dass halt Zion zurückgekommen ist. Randnotiz. Aber lässt sich auch ein bisschen drüber sprechen. Ja, ich meine, ihr seid wahrscheinlich alle wegen der Bulls dabei, aber wir werden auch mit den Pelicans das ein oder andere Minütchen beschäftigen. Bevor wir loslegen, aber natürlich der wöchentliche Hinweis auf Patreon. patreon.com/korbjäger-podcast, Korbjäger mit. So sieht das aus. Ist eure Adresse. Falls ihr das Bedürfnis empfindet, uns ein wenig zu unterstützen, das könnt ihr da tun. Und wir sind da für jeden Einzelnen sehr, sehr dankbar. Das klingt immer so ein bisschen salopp oder ein bisschen flapsig, wie ich das so sage. Wir freuen uns da sehr drüber. Und genau, da könnt ihr uns unterstützen und bekommt gleichzeitig von uns noch etwas extra Content. Letzte Woche hatten wir eine Mailbag-Folge zu diversen Teamen. Team World zum Beispiel. Oder auch die 10 besten Nachwuchsspieler, die Raketen. Alles war dabei. Dann gibt's Es war mal auf dem Hartholz, bei dem wir auf alte Spiele zurückschauen. Und es lohnt sich. Schaut vorbei. Und jetzt würde ich sagen, Ole, wahrscheinlich fangen wir mit den Bulls an, oder? Damit wir es hinter uns haben.
Ja, würde ich auch sagen. Und ganz, ganz kurz dazu noch, weil ESPN das jetzt versucht, überall noch schnell einzuschieben, bevor diese Woche die Bucks auf die Lakers treffen. Müssen wir auch eine Fake-Debatte führen, wer MVP wird, LeBron oder Giannis? Oder einigen wir uns einfach auch nochmal darauf, dass es Giannis mit meilenweitem Abstand ist?
Ja, wir haben ja die Debatte auch schon in der Mailbag-Folge geführt eigentlich, beziehungsweise haben uns eigentlich einstimmig dafür entschieden, dass es Giannis sein sollte. Und ich würde sagen, wir bleiben dabei, oder? Ich
finde sehr ja.
Richtig. Ich finde, man kommt dann immer schnell zu dem Argument, ja, wenn man LeBron von den Lakers abziehen würde, dann wären die Lakers total schlecht, wenn man Giannis von den das ist mein absolutes Lieblingsargument, weil es A, extrem gut belegbar ist und B, halt natürlich auch immer auf die Stärken des Einzelnen abzieht und nicht auf irgendwie, also ich mag das überhaupt nicht.
Nö, also ich finde, es kann manchmal schon legitim sein, aber in diesem Fall ist es einfach in dieser Saison nicht knapp und das soll nicht schmälern, was LeBron leistet, aber also das ich mit Abstand beste Team und der Spieler, der irgendwie in 30 Minuten Spielzeit alles plattwalzt, gibt es ja einfach für, also der auch letztes Jahr MVP war und deutlich besser geworden ist als letztes Jahr, ist halt für mich einfach. Aber ich meine, es passiert ja alles ohne Skills,
wie wir wissen. Eben genau, wollte ich gerade sagen, auch was er da so macht, erfordert nicht viel Skills, von daher könnte man den MVP auch an LeBron vergeben.
Nee, aber was mich. Weißt du, was das so haben stört, übrigens die halt Leute über LeBron früher auch gesagt, ne? Die meinten ja. Halt ja, so bei den anderen, das war ja Jumpshot und LeBron ist ja einfach nur stärker und ist halt schnell beim Korb. Wie schön, dass wir uns weiterentwickelt haben.
Ja, genau. Also wir stülpen die Narrative einfach immer wieder anderen Spielern über. Dann funktioniert das immer weiterhin. Aber deswegen nicht genauso mit diesem Spieler abziehen, weil ich meine, es spielt natürlich auch mit rein, dass die jeweiligen Teams auch um diese jeweiligen Spieler irgendwie aufgebaut sind und um deren Stärken herum. Und da ist es natürlich nun mal irgendwie kann das anders sein, beziehungsweise kann das Konstrukt irgendwie für sich vielleicht etwas sicherer stehen, wenn es um Giannis aufgebaut ist, als wenn es um LeBron aufgebaut ist oder umgekehrt. Und daher finde ich das immer so ein bisschen, ja, das ist so mein Problem mit dieser Argumentation. Aber nachdem wir keine MVP-Diskussion führen wollen, können wir eigentlich direkt zum Bulls gehen, weil da ist, also da sind wir halt weit davon entfernt, auch vom besten Record oder so.
Ja, ich werte das jetzt mal als mein Stichwort und versuche mal das einigermaßen kurz und also schmerzvoll zu halten, weil schmerzlos wäre hier vielleicht einfach nicht angebracht, aber so zum Monat in drei Sätzen, es war jetzt ein bisschen länger, also die letzte Bandwagon-Folge hatten wir am 9. Januar gemacht, sind also fast 2 Monate. In dem Zeitraum 8 Siege, 15 Niederlagen. Wenn man es nur auf den Februar beschränkt, macht es noch mehr Spaß. 1 Sieg, 8 Niederlagen bei eigentlich nicht unbedingt knallhartem Programm, wenn man ehrlich ist. Also das Programm wird jetzt eigentlich wieder eher ein bisschen härter. Es gab in dem Zeitraum einmal 2 Siege in Serie. Es gab einmal 8 Niederlagen am Stück. Unterbrochen wurde das Ganze mal vom All-Star-Break, was zu Hause stattfand, was nicht nur für mich mies verlaufen ist, sondern auch irgendwie für Chicago, weil es sich, also ich meine, die Stadt hat sich super präsentiert, aber man hat irgendwie die ganze Zeit dabei gedacht, ist irgendwie schade, dass sie nichts Aktuelles zu feiern haben, sondern irgendwie nur ihre Vergangenheit und Dwayne Wade, der halt aus Chicago kommt, aber sagen wir mal, seine Bulls-Zeit kein Triumph war.
Nicht ganz.
Ich meine, für ihn individuell schon, er hat ja nochmal sehr gut abgesahnt, aber naja, sagen wir, also für die Bulls eigentlich nicht, aber naja, das war halt nochmal so ein kleiner Reminder, wie toll alles läuft, im Zuge dessen auch von der Bulls-Organisation quasi angedeutet oder mehr oder weniger sogar deutlich gesagt wurde, dass halt Änderungen anstehen, auch im Front Office, dass sich da was tun kann. Da gibt's jetzt gerade auch ein neues Gerücht, da sage ich dann später noch ein bisschen was zu, aber.
Oh ja, hab ich auch gehört.
Ja, was man zum Monat halt insgesamt auf jeden Fall noch sagen muss, dass halt total von Verletzungen geprägt war. Also Wendell Carter ist die ganze Zeit ausgefallen, ist jetzt, glaube ich, vor 2 Spielen oder vor 3 Spielen zurückgekehrt. 2 Wochen später hat es dann auch Lauri wieder erwischt, der vorher schon die ganze Zeit sich bewegt hat wie jemand, der verletzt ist und der dann aber also auch endgültig raus war. Otto Porter hat jetzt nach, ich glaube, 50 oder 51 Spielen am Stück, die er verpasst hat, gerade sein Comeback gegeben. Anfang Februar ist Chris Dunn ausgefallen. Luke Kornet, Chandler Hutchison auch irgendwie zwischenzeitlich raus. Jetzt kommen langsam so ein paar zurück. Also Markkanen ist auch wieder einigermaßen nah dran im Training. Dafür hat jetzt Levine sein erstes Spiel dieser Saison verpasst. Also kurz gesagt, es ist die Season from Hell und es war auch so ein bisschen die anderthalb Monate from Hell, könnte man sagen. So würde ich das in... Also es hieß zwar der Monat in 3 Sätzen, aber sagen wir einfach mal die Saison in 3 Sätzen. Drei Wörtern, Season from Hell.
Ja, der Monat ist so ein bisschen die Saison im unter Mikroskop irgendwie.
Ja.
Und ja,
halt also alles irgendwie nochmal multipliziert.
Ja.
Und ja, nicht schön.
Und natürlich, wir hatten natürlich auch diverse hervorragende Timeouts, glaube ich, in dem Monat. Ich glaube eigentlich.
Da kommen wir beim League Pass Ranking noch dazu.
Okay.
Oder Bandwagon Ranking meine ich.
Ja. Da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich schon drauf. Ja, aber sonst, ich glaube, ich habe auch letztens auch eine Statistik gesehen, sie sind, glaube ich, gegen Teams über 500, also die mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben, bei 2 von 22.
Genau. Das eine war jetzt gegen die Mavs, was sie also vorgestern fast noch hergeschenkt haben. Und das andere war gegen die Flippers, die, glaube ich, ohne Kawhi, Paul George und Beverly und noch irgendwen angetreten sind.
Ja, ich mein, schon die Clippers.
Die sind trotzdem tief, ja. Aber naja, also spricht irgendwie dafür, dass die Erwartungen, die man vor der Saison vielleicht mal, selbst wenn es nur vorsichtig war, formuliert hat, dass sie dem nicht gerecht werden können, was viele Gründe hat. Nicht nur die Verletzungen, aber sicherlich auch die. Und ja, man wird da den Ansprüchen nicht so wirklich gerecht.
Ja, wir haben uns deutlich mehr erwartet. Man dachte ja irgendwie, es könnte Richtung Playoffs gehen. Sie haben ja, das fand ich auch ganz geil, sie haben ja gesagt, also vor Saisonstart, Playoffs sind das Ziel. Und als sie dann so gemerkt haben, so, sieht nicht ganz so gut aus, kam dann auf einmal so, ja, wir wollen ja entwickeln und wir haben ja ein junges Team. Und Jim Boylan besteht ja auch sehr darauf zu sagen, dass er halt seine Aufgabe ist zu coachen und die jungen Spieler zu entwickeln. Fand ich sehr gut, wie sie einfach so versucht haben, so nahtlos in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen, eigentlich ist scheißegal, wie die Saison läuft. Dem sie halt und gehofft haben, glaube ich, dabei, dass niemand sonst so wirklich mitkriegt oder niemand
mitbekommen hat. Ja, möglichst unauffällig.
Ja, was sie da eigentlich, was eigentlich die Ziele waren, als man im Sommer irgendwie eigentlich auch gedacht, so, sich zumindest solide verstärkt hat und auch irgendwie sinnvoll verstärkt hat. Aber inwieweit hast du den Eindruck gehabt, dass die Spielweise daran liegen könnte, beziehungsweise dass die Spielweise so ein bisschen, oder wie hast du die
empfunden? Also, allgemein muss ich dazu erstmal sagen, dass ich es schwer finde, wirklich Schlüsse zu ziehen, einfach weil je nach Zeitpunkt, wenn man irgendwie innerhalb dieser Bandwagon-Zeit reingeguckt hat, ja, irgendwie stimmt, immer relativ unterschiedliches Personal da war.
Ja.
Man hat halt irgendwie in Levine und auch Kobe White zwei relativ balldominante Scoring Guards, die halt relativ gerne aus dem Pick and Roll agieren, so ihren eigenen Wurf aber primär suchen. Ist eigentlich immer ein klassischer Big drauf. Dadurch, dass Carter so lange ausgefallen ist, war das dann viel Daniel Gafford und auch Cristiano Felicio wurde irgendwie wieder entstaubt. Also hat der auch in letzter Zeit wirklich eine etwas größere Rolle gehabt. Gerade Levine ist halt jemand, der auch einfach gerne aus der Offense ausbricht und seine eigene Nummer ansagt, sozusagen. Also was teilweise okay ist und teilweise einfach nur zu Kopfschütteln führt, weil er hat natürlich die individuellen Fähigkeiten, jederzeit zu punkten, aber es tut jetzt der Offense nicht unbedingt immer gut, sagen wir mal so. Das ist der Eindruck. Und nee, aber also sie sind jetzt unter diesem Eindruck, wie es gelaufen ist, ein sehr schlechtes Offensivteam. Also auch in diesem Zeitraum, wo sie irgendwie Platz 25 beim Offensivrating. Und es hat teilweise, ist es aber nicht unbedingt so, dass es jetzt für mich an der falschen Idee komplett liegt. Also sie nehmen jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit schlechte Würfe oder so. Also sie haben einen recht hohen Anteil an versuchten Dreiern. Sie haben relativ viele Abschlüsse am Korb, sehr wenig Midrange. Also das ist eigentlich schon so ein quasi modernes Wurfprofil, was halt ein bisschen problematisch daran ist oder auch ein bisschen mehr. Man muss diese Würfe halt auch treffen. Also gerade von der Dreierlinie ist halt, ja, Levine ist wahrscheinlich der beste Shooter im Team. Der zweitbeste ist wahrscheinlich Otto Porter, der halt die ganze Zeit gefehlt hat. Also jetzt gerade bei seinem Comeback hat man schon gemerkt, das macht das Feld schon wirklich merklich breiter, wenn man da halt noch einen zweiten wirklich guten Shooter auf dem Flügel hat. Und der hat ihnen gefehlt und das war Markkanen nicht. Das sind die anderen Guards eigentlich nicht überwiegend. Also Kobe White steigert sich jetzt langsam auch als Spieler aus dem Catch and Shoot, aber dass man da halt irgendwie wirklich Konstanz drin hat, ist relativ wenig. Also sowohl Satoranski als auch Levine zum Beispiel haben unfassbar viele, oder nicht unfassbar viele, aber relativ viele potenzielle Assists, aber nur relativ wenige echte Assists, einfach weil die Leute die Würfe nicht treffen. So, das muss man dazu sagen. Und also daraus geschieht dann auch quasi, dass es eine niedrige Assist-Percentage insgesamt gibt, auch halt weil sowohl Levine als auch White jetzt in letzter Zeit das halt auch teilweise ganz gerne einfach den Ball nach vorne dribbeln, sich einen Block stellen lassen und dann zum Korb gehen und es gibt einfach keinen einzigen Pass in dieser Possession, also außer den Einwurf. So, das sieht man schon relativ viel. Manchmal hat man dann Ansätze von ganz okayem Ball-Movement. Das passiert meistens, wenn Levine nicht mit auf dem Feld ist, meiner Meinung nach, aber also nicht, dass ich ihm das jetzt irgendwie komplett anlasten will, aber das ist schon, ja, irgendwie, dass mal so wirklich Fluss reinkommt, hast du halt einfach sehr, sehr selten. Und deswegen ist es, also, da diese klassische ordnende Hand fehlt, was wir ja schon relativ lange bemängeln und wo man mal gehofft hatte, vielleicht ist es Satoranski, ja, ist es meiner Meinung nach nicht. Ja. Daraus geschieht halt irgendwie auch, dass es die schlechteste Assist-to-Turnover-Ratio gibt, also gerade auch als Rookie-Point-Guard oder als Rookie-Guard, ein Point-Guard ist er, finde ich nicht, aber als Rookie-Guard, der viel den Ball in der Hand hat, natürlich teilweise auch wild. Dadurch, ja, haben sie relativ viele Turnover drin. Was man ihrem Wurfprofil auf jeden Fall auch anlasten muss, ist, dass sie kaum Freiwürfe ziehen. Also Levine kommt zwar eigentlich, wenn er will, zum Korb und White auch, aber es sind beides jetzt nicht so die Spieler, die dann unbedingt Bock haben, physischen Kontakt anzunehmen. Also es ist halt irgendwie relativ viel Finesse. Das ist so ein bisschen was in ihrem Spiel fehlt. Ja, und ansonsten, wenn sie die Möglichkeit haben, kommen sie ins Laufen, was auch eigentlich ganz gut ist. Also was ihnen natürlich auch, wie jedem Team, das da einigermaßen schnell ist, hilft, weil man einfach darin leichter an Punkte kommt als jetzt im Setplay, wo, gerade ohne ordnende Hand. Sie sind auch ein Team, was aufgrund dieser fehlenden fehlenden Passfähigkeiten dann teilweise bei einem 3-1 Fastbreak das noch schafft, den, den einfach zu versauen. Also sie sind ganz gut da drin, muss man sagen. Aber ja, ich meine, grob gesagt, was ihre Offense angeht, würde ich sagen, es gibt schon ein paar okaye Ansätze. Es gibt einfach klaffende Lücken. Teilweise kann man das darauf beziehen, dass es dass Spieler jetzt einfach nicht zur Verfügung standen, aber man kann schon, glaube ich, grob auch sagen, es gibt halt auch einfach ein, zwei Spielertypen, die ihnen nach wie vor fehlen, selbst wenn alle gesund sind. Und das ist halt in allererster Linie ein richtiger Point Guard, finde ich. Und das merkt man dann schon auch. Also die Leute, die sie da haben, die können alle irgendwas. Also ich meine, Chris Dunn beispielsweise ist in dieser Saison wirklich ein sauguter Verteidiger gewesen, bevor er sich verletzt hat. Und das muss man auch hervorheben, aber er trägt halt offensiv quasi nichts bei. Bei Ryan Archidiakono, das ist auch sehr, sehr limitiert, was da kommt. Satoranski kann auch ein paar Sachen gut, aber ist jetzt auch kein Floor General. Und ja, White und Levine sind Scorer. Das ist halt irgendwie ein quasi richtiger, kompletter, echter Point Guard. Das wäre halt einfach was ihnen fehlt.
Andre Miller zum Beispiel.
Wahrscheinlich. Das wäre jetzt irgendwie für den Tempo-Basketball und auch für das Wurfprofil vielleicht nicht unbedingt das, was man haben will, aber... Ja, ja. In Sachen Spielverständnis, ja. Also man kann das schon so sagen, irgendwie ihnen geht so der Basketball-IQ einfach ab im Kollektiv, würde ich sagen. Und das hat teilweise ja auch damit zu tun, dass es ein überwiegend junges Team ist. Aber ja, ich glaube nicht nur deshalb, sondern es hat auch dann teilweise halt mit dem Naturell der Spieler zu tun. Defensiv muss man dazu sagen, sie waren phasenweise richtig gut. Aber das war die Phase, in der Wendell Carter noch zur Verfügung stand. Und das war damit nicht die Phase, die ich jetzt gesehen habe. Da waren sie defensiv auf Platz 23 insgesamt. Es wurde dann auch noch schlechter, nachdem Chris Dunn raus war, weil dann tatsächlich jeder gegnerische Guard einfach mal komplett eskaliert ist gegen sie. Also Bradley Beal hatte seinen 53-Punkte-Spiel gegen sie beispielsweise, aber auch diverse andere haben einfach auch teilweise aus dem Nichts ziemlich krasse Scoring-Leistungen ausgepackt gegen die Bulls, weil sie einfach dann keine vernünftige Guard-Defense oder auch keine Rim-Protection, die den Namen wirklich verdiente, noch hat. Also ich finde Gafford ganz gut, aber gerade so in Sachen Aushelfen und zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle sein, ist Carter, finde ich, vielleicht einfach auch noch ein bisschen eine andere Nummer. Ist auch der beweglichere
Spieler. Ist ja auch noch Rookie.
Ja, genau. Also ich will es ihm, ich finde auch, er macht seinen Mitteln entsprechend, wie gesagt, ganz gut, aber das ist einfach nicht auf dem Niveau von Carter. Und deswegen war das halt schon auch zu erwarten, dass die Defense dann ein bisschen einbricht. Also, weil das einfach, ja, die beiden besten Verteidiger des Teams getroffen hat. Was sie gut machen, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie halt das Pick and Roll sehr gerne trappen. Sie forcieren viele Turnover. Also tatsächlich innerhalb dieses Zeitraums haben sie sogar die höchste gegnerische Turnover-Rate forciert, was an sich ja sich nicht schlecht anhört. Da so wie sie das machen, spielen sie es aber teilweise nicht konsequent zu Ende. Also weil halt gerade, kann man jetzt auch wieder Levine hervorheben, dann auch mal verschläft, dass man da jetzt irgendwie noch drinbleiben muss in der Possession, selbst wenn man nicht sofort damit zu tun hat. Weil wenn der gegnerische Ballhändler es dann schafft, aus diesem Trap den richtigen Pass zu spielen, dann entstehen halt unfassbar einfache Würfe. Und deswegen ist das auch dann nicht ganz verwunderlich, dass innerhalb dieses Zeitraums sie die schlechteste oder in dem Fall beste gegnerische Effective Field Goal Percentage, meine Fresse, was ist denn los? Effective Field Goal Percentage zulassen.
Sehr schön,
gut, weil gut formuliert. Der Gegner zu viele leichte Würfe gegen sie bekommt, also sowohl am Ring als auch draußen. Und ja, das so lässt sich das so ein bisschen zusammenfassen, aber wie gesagt, man muss dazu auch betonen, gerade defensiv kann ich es eigentlich ein bisschen eher verstehen, dass es so schlecht war, weil man halt einfach ja zwei oder wahrscheinlich die beiden wichtigsten Spieler verloren hat. Plus, also Porter ist dafür ja auch wichtig.
Ja, es hieß ja auch am Anfang der Saison so ein bisschen, es gibt einen Spieler, der sich überhaupt nicht verletzen darf, jetzt mal abgesehen von den besten, theoretischen Anführungszeichen, aber das war ja Porter einfach, weil sie auf dem Flügel eigentlich keinen wirklichen Ersatz haben für ihn, also auch für das Spielerprofil, das er hat. Aber findest du es, oder hast du den Eindruck, nicht auch den Eindruck, dass es ein bisschen problematisch ist, jetzt gerade dieses aggressive Trappen weiter zu spielen, wenn du eben keine so mobilen Center hast, wie jetzt zum Beispiel Carter, der dazu auch noch ein ganz gutes Gespür hat, wie er sich zu positionieren hat, wie er auch eben dann nicht zu viel Raum hinter sich irgendwie öffnet. hat es für sich, dich Sinn ergeben, dieses System weiterzuspielen, weil mit einem Luke Cornett zum Beispiel oder auch einem Cristiano Felicio sind die Erfolgsaussichten, glaube ich, schon von Haus aus wesentlich geringer, dass es wirklich funktioniert. Also klar, Turnover
das,
forcieren.
Also aber das sehe ich auch so. Was halt da, glaube ich, die Frage ist, ob das Boylens und vom Front Office quasi der Plan dann war, gerade nach dem Kader und Markkanen Ausfall zu sagen, es geht uns jetzt darum, dass die Spieler, die da sind, es halt lernen, weil das unser Ansatz ist und so soll das über die nächsten Jahre sein. Wir wollen diese Kultur, wir wollen, dass alle das quasi verinnerlichen, auch wenn wir im Moment nicht das ideale Personal dafür haben. Dann finde ich es im Prinzip okay, das zu machen. Wenn man kurzfristig Spiele gewinnen wollen würde, wo ich mir wirklich nicht sicher bin, ab wann sie wirklich ab wann sie sich dazu entschieden haben, dass das, ja gut, die Saison läuft halt nicht.
Gefühlt Anfang November.
Dann hätten sie es sicherlich anders versuchen sollen. Also dann, ich meine, dann solltest du grundsätzlich ein Cornett und ein Felicio wahrscheinlich nicht wirklich viel spielen lassen, sondern dann kannst du eher gucken, ob du Thaddeus Young auf seine alten Tage nochmal ein bisschen Center spielen lässt oder so, um da halt einfach nicht komplett deine Basketballkompetenz einzubüßen, aber ja, weiß nicht, ein Cornett kannst du im Prinzip, da lädst du schon ein bisschen dazu ein, dass das natürlich ausgenutzt wird, aber ich weiß nicht, wenn das mehr ein Schachzug quasi mit der Hoffnung war, dass dann zum Beispiel ein Levine das mal lernt, seine Rotation sauber mitzulaufen in diesem Schema, wie sie es sich gedacht haben, dann kann ich es irgendwie verstehen. Also, dass man dabei bleibt. Aber es ist kurzfristig auf jeden Fall nicht gewinnbringend gewesen. Das muss man schon so sagen.
Ja, also klar, der langfristige Plan, bin ich auch bei dir. Wo ich mich halt dann frage, ob es grundsätzlich, weil es halt irgendwie so ein allgemeines, was ja auch irgendwie für mich zur Offense passt, so eine allgemeine Frage des Systems, das zum Spielermaterial passt, ist. Und wenn du jetzt eben sagst, Levine verschläft die eine oder andere Rotation, ja, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kann man das schon lernen und natürlich sollte man ihm das irgendwie eintrichtern. Die Frage ist halt, ob dann wirklich so ein aggressives System dann wirklich so gewinnbringend ist, wenn du einen Levine als Eckpfeiler hast. Muss natürlich schauen, wie es dann weitergeht, aber ich weiß auch nicht, ich finde es immer schwierig, so ganz stur an seinem Zeug dann festzuhalten, wenn du merkst, dass es nur unter gewissen Voraussetzungen läuft. Naja, keine Ahnung, ich bin vielleicht auch etwas desillusionierter als du.
Ja, deshalb, also das mit Sicherheit. Ich meine, ich habe ja auch die ganzen Beulen-Auszeiten und so. Ich verfolge das ja neutral und dadurch wirklich eher mit zwei lachenden Augen als mit einem Bein. Also es ist ja unterhaltsam. Was ich dazu aber noch loswerden muss, weil, also das ist zwar eigentlich für Nerdwana gedacht, aber es passt jetzt hier einfach ganz gut rein. Die Defense, die Bulls haben, in den Minuten, die Zach LaVine nicht auf dem Feld ist, wäre die beste der Liga. Mhm. Über die ganze Saison gesehen, nicht nur über diesen kurzen Zeitraum, sondern über die gesamte Saison. Also ist man da bei 99,7. Ich hoffe, die Bucks sind mittlerweile nicht noch besser als das, aber ich glaube, sie sind immer noch im dreistelligen Bereich zumindest. Von daher, irgendwas scheint da zu funktionieren.
Ja, das kann natürlich sein, das kann natürlich irgendwie schon sein. Aber jetzt zu LaVine allgemein, also ich sage ja immer, oder ich habe ja oft gesagt, dass ich bei LaVine den Eindruck hätte, wenn er in einem System spielen könnte mit einem Coach, der ihn anleitet, wo er auch so ein bisschen so kleine Leitplanken mitbekommt, auch einen Point Guard an seiner Seite hat, der das Spiel ein bisschen ordnet, auch in einer Situation vielleicht, in der er nicht das Gefühl hat, weil ich manchmal, wenn ich das so sehe, habe ich schon so den Eindruck, dass er gerade jetzt natürlich, da alle verletzt sind, dass er den Eindruck hat, dass er schon sehr, sehr viel übernehmen muss, also damit die Bulls überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Aber hättest du den Eindruck, oder würdest du sagen, dass LaVine jetzt mit den Fähigkeiten als Scorer in einer klaren Struktur sozusagen, also auf mehreren Ebenen, dass er da gewinnbringender sein könnte?
Ja, das schon. Also es ist echt, glaube ich, immer eine Frage, wie man jemanden einsetzt und was die Rolle sein soll. Ich meine, wir haben ja mit Andrew Wiggins auch in letzter Zeit drüber gesprochen. LaVine hat alle Fähigkeiten, um einfach ein sehr guter Volume-Scorer zu sein, der auch effizient dabei sein kann. Also ich meine, in dieser Saison gibt es irgendwie 8 Spieler, die über 25 Punkte auflegen und dabei mindestens 52% EFG, ich mach's jetzt nicht nochmal, auflegen, und er gehört halt dazu. Also gerade so, aber er gehört dazu und er hat auch das Potenzial, keine Ahnung, diesen Schnitt noch zu steigern. Die Frage ist halt, ob man das will oder ob man eher sagt, ja, weiß nicht, man hat ihn ein bisschen mehr abseits des Balles. Ich habe auch schon bei ihm schon öfter mal den Gedanken gehabt, vielleicht wäre das am besten für ihn, wenn er eigentlich ein Six-Man ist. Er ist dafür vielleicht offensiv ein bisschen überqualifiziert, aber defensiv halt nicht. Und er könnte halt noch mehr Spaß haben, offensiv, glaube ich, wenn es halt mehr gegen Bank-Lineups gehen würde. Stand jetzt ist es halt einfach so, dass sein Spielverständnis ist, glaube ich, schon ein schädigender Faktor. Sowohl offensiv teilweise als auch defensiv sowieso. Aber da gibt's schon noch ein paar Sachen, an denen man arbeiten kann und die, glaube ich, auch jetzt nicht irgendwie verloren sind. Also, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Bulls ihm das richtige Umfeld dafür jemals bieten werden, aber wenn er einen richtig guten, auch so ein bisschen Respekt einfordernden Point Guard neben sich hätte, der ihm halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, den Weg anleitet, ihm auch halt vielleicht ein bisschen gewinnbringender einsetzt, weil also Levine kreiert sich relativ viel selbst, was auch irgendwie angesichts der Fähigkeiten okay ist, aber er kriegt relativ wenig halt fremde Anleitung, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube schon, dass das Talent nach wie vor so groß ist, dass man aus ihm was rausholen kann. Ich habe nur meine Zweifel, dass das halt im Bulls-Umfeld passiert und gerade mit Boylan, weil da ist es halt, er ist ja in dieser Saison auch einmal dann von Boylan gebencht worden, nachdem es irgendwie vorher schon immer mal so Gerüchte gab, dass es nicht so gut lief und er dann aber meinte, da gab's ja auch er war ja auch im Low Post, meine ich, war zum Interview vor ein paar Monaten, wo er halt auch irgendwie gesagt hat, dass er und Boylan sich halt eigentlich ausgesprochen haben und mittlerweile gut verstehen. Und wenn man sich das halt über die letzten Wochen so anguckt, wie er häufig auf Auszeiten reagiert oder wie er auch dann, nachdem eine Auszeit vorbei ist und er irgendwas gesagt bekommen hat, halt wieder ausrastet und man so die Lippen einigermaßen lesen kann, was da so kommt, hat man halt auch nicht das Gefühl, dass das, was Boylan versucht, ihm zu vermitteln, bei ihm ankommt. Und da sind dann vielleicht auch beide schuld. Also Boylan ist vielleicht auch einfach ein sauschlechter Kommunikator, kann ich nicht beurteilen. Man ist ja nicht dabei. Art
zu kommunizieren, die vielleicht nicht so gut ankommt, also die halt einfach, ja.
Es ist, ja,
gerade bei jüngeren Spielern nicht so gut ankommt.
Neutral gesagt, würde ich einfach behaupten, dass er und Levine nicht auf der gleichen Wellenlänge sind und das ist dann halt einfach, wenn man hofft, dass so ein Spieler sein nach wie vor großes Potenzial, also ich meine, er wird jetzt in ein paar Tagen 25, erreichen kann, dann hofft man halt auf eine bessere Beziehung zwischen Spieler und Coach.
Da soll es da schon halbwegs stimmen. Das stimmt. Ja. Übrigens dieses, wo er gesagt hat, I got fucking 40, so letzte Woche oder vorletzte Woche, das war, glaube ich, tatsächlich, habe ich dann irgendwo gehört, dass es wohl Richtung Refs ging, gar nicht Richtung Boylan.
Na gut.
Also hat wohl irgendjemand, der von irgendeinem lokalen Broadcaster, der irgendwie noch einen anderen Kamerawinkel hatte dazu, hat irgendwie gesagt, dass es wohl so, also nicht Levine hat es gesagt, sondern irgendwie irgendein Journalist aus der Region. Aber
kann gut sein. Aber also, ich meine, es gab genug Situationen, wo er irgendwie den Kopf geschüttelt hat, ne? Also
ja. Wäre jetzt nur eine von vielen gewesen. Aber was wäre jetzt so dein Player to watch, um mal die ganze Sache vorwärts zu bringen? Levine oder doch Kobe?
Über die letzten ein, zwei Wochen ist Kobe dazu geworden. Also, ich meine, Levine, die Dunks sind natürlich einfach brutal. Deswegen hatte ich auch überlegt, ihn da reinzunehmen, weil er hat schon einfach in jedem Spiel so zwei, drei Szenen, wo man denkt, krasser Athlet, krasse individuelle Fähigkeiten, aber man hat auch irgendwie mindestens so viele, wo man denkt, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Kannst du vielleicht ein bisschen aufmerksam bleiben? So, keine Ahnung, das hat viel was einen frustriert. Und bei Kobe White ist es tatsächlich auch so. Ich meine, über die Saison ist seine Effizienz war ja richtig brutal. Mittlerweile ist sie, also brutal schlecht, nur falls nicht jeder Kobe White verfolgt hat. Über die letzten Wochen hat er halt individuell ja richtig aufgedreht, also unter anderem dreimal in Folge von der Bank über 30 Punkte, was schon eine Ansage ist. Dadurch sind die Zahlen jetzt gestiegen, sie sind aber auch trotzdem immer noch nur bei 39% aus dem Feld und 36% von der Dreierlinie. Also ist jetzt noch bei Weitem nicht effizient, aber es geht in die richtige Richtung und ja, ich schaue ihm irgendwie schon dann teilweise ganz gerne zu, weil es ist brutal wild und irgendwie in jeder Situation weiß man, dass seine ersten drei Sachen, die er im Kopf hat, scoren, scoren, scoren sind und dann irgendwann, ja, vielleicht könnte ich auch abspielen und eigentlich möchte ich aber nicht. Ja. Aber es ist teilweise Er hat halt schon so ein paar Fähigkeiten und so ein paar Moves drauf, wo man denkt, so aus dem kann einer werden. Also gerade sein Crossover ist sehr gut. Er ist irgendwie immer wieder in der Lage, sich Platz zu verschaffen. Und er hat auch so diese Sidestep-Bewegungen, die teilweise richtig komisch aussehen, die aber legal sind, bevor wir jetzt da die Diskussion aufmachen. Und er ist schon sehr... Ist
sowieso kompliziert.
Ja, er hat sehr gut die Fähigkeit, sich Würfe zu erarbeiten. Und das finde ich halt vielversprechend. Es gibt dann, also sowohl bei den Würfen von draußen, wo er sich, also gerade aus dem Catch and Shoot mittlerweile aber ganz, ganz gut gefangen hat, da ist es okay, wenn er Richtung Korb geht, ist er halt bisher einfach ein schlechter Finisher. Das ist auch im Lauf der Saison, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden, aber es ist jetzt auch immer noch nicht auf einem hohen Niveau. Aber wie gesagt, so dass er die Schnelligkeit hat und dass er auch, ja, so einen gewissen Spielwitz irgendwie in seinen Bewegungen hat und in seinen Richtungswechseln. Also, dass er wirklich, glaube ich, ziemlich schwer zu verteidigen ist. Das ist einfach jetzt schon der Fall und das kann man sich dann gut angucken. Und wenn er halt einen guten Tag hat, dann ist er halt auch einfach brutal explosiv. Also, das war ja auch nicht nur in diesen letzten ein, zwei Wochen so, sondern er hat ja, glaube ich, vorher in der Saison auch schon mal irgendwie ein 23-Punkte viertes Viertel gehabt und sowas. Also, wenn es bei ihm läuft, dann läuft es halt richtig. Es ist immer noch, glaube ich, überwiegend ein relativ weit davon weg, dass er jetzt ein jeden Abend gewinnbringender Spieler ist. Und ich bin mir auch absolut noch nicht sicher, was seine Rolle dauerhaft ist. Also ja, in Bulls-Kreisen wird ja jetzt auch schon darüber sinniert, wie ich das so ein bisschen mitkriege. Muss man den jetzt nicht den Rest der Saison starten lassen, einfach um zu gucken, was da ist? Ich glaube, wenn man ihn und Levine nebeneinander starten lässt, dann ja, dann werden halt keine Pässe mehr gespielt, was auch okay ist, weil sind ja eh Turnover. Ja. Ich habe ja neulich auch bei Twitter mal ein, zwei Szenen von Coby White rausgekommen, wo er halt wirklich absolut blinde Pässe spielt. Aber er hat schon, also muss man fairerweise dazu sagen, er hat teilweise auch Pässe, die ganz gut sind. Das ist einfach nur nicht das, was er am liebsten macht. Das muss man schon sagen. Was bei ihm auch sehr cool ist, dass er sich wirklich ehrlich über jede gute Aktion seiner Mitspieler unfassbar freut und dabei auch so ein bisschen aussieht, als wäre so ein kleines Kind, das gerade irgendwie eine Playstation zu Weihnachten bekommen hat. Also immer so ein total glückliches Lächeln. Man kennt das ja auch noch vom Draftabend vorher. Ich glaube, Cam Johnson war sein Mitspieler, der auch hochgedraftet wurde, was er nicht gedacht hätte, was auch sonst niemand gedacht hätte. Oder dann, wow, Bro. Also so reagiert er halt eigentlich auf jeden Korb der Bulls, selbst wenn das Spiel irgendwie schon mit 30 Punkten verloren ist. Das ist irgendwie sympathisch. Ja.
Nee, finde ich auch. Wie so ein kleines Kind im Süßigkeitenladen, so ein bisschen.
Ja.
Ich finde es ganz interessant, dass du das sagst, weil gerade so diese Rolle ist halt einfach echt für ihn, also klar, Rookie und auch Rookie Point Guard / Combo Guard ist natürlich immer so eine Sache, dauert es halt ein bisschen, bis das Gespür da ist, aber ja, über die Rolle wurde ja schon relativ früh gesprochen, was für ihn so zuträglich wäre, und da war er auch relativ schnell, wurde da ja auch diese Sixth Man und Mikrowelle von der Bankrolle ins Spiel gebracht, und fand ich damals auch schon irgendwie sinnvoll, weil ich glaube halt, also ich weiß nicht, wie du es jetzt gesehen hast, aber nach dem, was du gesagt hast, war vielleicht ähnlich, dass er halt so dieses, schon so, also ein Instant-Scoring einfach bringen kann. Also dass er braucht da jetzt nicht viel Zeit irgendwie von der Bank, also er nimmt sich ja auch nicht viel Zeit, sondern er schaut dann schon, dass er relativ schnell zu seinem Abschluss kommt, wenn er reinkommt ins Spiel. Und von daher glaube ich, also ist eigentlich so von der Einstellung her und von der Herangehensweise her und dann auch halt von seinem Spiel her, glaube ich schon, dass so eine Sixth-Man-Rolle nicht so schlecht wäre. Weißt du, was ich meine?
Die wäre schon mal noch viel besser.
Genau die. Nee, von daher, ja, aber es ist halt die Effizienz oder Effektivität ist natürlich, ja, kann aber vielleicht auch noch hochgehen. Und dann, ja, wie gesagt...
Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie hochgeht. Also es war ja schon zwischenzeitlich, glaube ich, wirklich verheerend, aber es geht ja in die richtige Richtung.
Genau. Also wir sind auf einem guten Weg und man sollte da auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ihn eigentlich ja im Laufe der Saison die komplette Struktur weggebrochen ist, die ja auch von der Hierarchie her da sein sollte, oder die auch die komplette Hierarchie weggebrochen ist mit Markkanen oder mit Porter schon am Anfang, Markkanen, Carter, dann ist es, glaube ich, erst recht schwer für so einen Rookie-Guard, der sich da irgendwie ein bisschen reinfühlen muss, dann irgendwie seine Rolle zu finden. Und von daher, ja, jetzt scheint es ja so ein bisschen, scheint er sich ja gefangen zu haben. Und dann darf man ihm gerne auch noch eine Saison geben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon einer, der, ich weiß nicht, wie der Fit langfristig neben Levine ist. Also da habe ich schon meine Zweifel. Und im Idealfall würdest du natürlich die kombinieren. Aber das ist schon jemand, der auf jeden Fall in den langfristigen Planungen eine Rolle spielen sollte und muss. Also ich meine, dafür haben sie ihn auch an 7 gedraftet. Und ich sehe da schon ein recht großes Potenzial. Ob das dann letztendlich als irgendwie 20-Punkte-Scorer von der Bank ist oder was auch immer, das muss man mal abwarten. Aber er hat auf jeden Fall schon Fähigkeiten, die ihn auch gut tun, weil er, finde ich, auch so eine gewisse Dynamik reinbringt, die ihm sonst einfach teilweise fehlt. Also da würde ich jetzt auch zur Enttäuschung kommen. Passt nämlich ganz gut, weil ich hätte bis vor seiner Verletzung hätte ich auf jeden Fall Markkanen gesagt, aber die spielte wahrscheinlich da ja mit rein, deswegen zählt das irgendwie nicht. Thaddeus Young hatte ich auch auf dem Schirm, der aber sich über die letzten Wochen auch ziemlich gesteigert hat, deswegen würde ich ihn da auch rausnehmen. Und dann hätte ich gesagt, eventuell Tomas Satoranski, einfach weil ich finde so dieses bissige, dynamische Element, was ich von ihm eigentlich über die letzten Jahre ziemlich zu schätzen gelernt habe, das fehlt mir so ein bisschen. Und also im Sommer habe ich ja auch gesagt, er ist jetzt nicht irgendwie der total klassische Playmaker, den die sich da holen. Aber ich hätte schon irgendwie erwartet, dass er vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen kann. Und irgendwie dieser Drive, man sieht ihn immer mal, aber finde ich nicht die ganze Zeit. Er agiert auch irgendwie häufig so ein bisschen halbherzig, finde ich. Man muss aber dazu
teilweise, ne?
Wie bitte?
So ein bisschen passiv hat man teilweise.
Ja, genau.
Oder schüchtern vielleicht, trifft es vielleicht eher.
Ja, also passt für mich ganz gut zusammen. Also das beschreibt es ganz gut. Und da muss man aber natürlich auch irgendwie fragen, wie viel kann man da wirklich ihm anlasten und wie viel irgendwie Levine oder auch White oder auch, ich meine, teilweise auch Archie, die halt auch den Ball einfach viel in der Hand haben. Und also seine Rolle ist ja auch, wenn er auf dem Court ist, immer ein bisschen unterschiedlich. Ist ja nicht so, dass er irgendwie dann die ganze Zeit den Ball in der Hand hat und irgendwie kreiert, sondern teilweise ist er ja auch dann fast mehr abseits des Balles und das ist dann wiederum nicht seine Rolle. Also irgendwie, ich hatte mir den Fit von ihm in Chicago einfach, glaube ich, ein bisschen besser vorgestellt.
Geht mir ganz genauso. Also ich war auch so, am Anfang dachte ich noch, ja, braucht ein bisschen Zeit, vielleicht auch so, dass er erstmal so sein Zeh ins Wasser streckt und guckt, was er so machen kann, was er nicht machen kann. Und dann dachte ich auch, dass es halt ja mit der Zeit besser wird. Aber so diese Aggressivität, die man ihm ja irgendwie auch zugesprochen hat nach dem Wechsel, die vermisse ich irgendwie auch so ein bisschen. Und dadurch natürlich, es ist vielleicht auch einfach schwierig in dieser Umgebung, ja, sich so sein, wenn du sowieso jetzt nicht wenn du jetzt nicht vom Talent her ganz oben stehst, dir dann auch irgendwie deinen Teil vom Kuchen zu schnappen.
Ja.
Also auch wenn du Point Guard bist, aber zu sagen, hey, ich leite jetzt die Geschichte an, obwohl jetzt 2, 3 auf dem Court stehen, die vielleicht mehr Talent haben als ich, ist vielleicht gar nicht so einfach in der Umgebung, weil halt, wie gesagt, was du gesagt hast mit Boylan und Levine und mit Kobe White, der dann einfach, ja, gern sein Ding macht und so, und dann ist vielleicht, ja, dann ist vielleicht ein bisschen undankbar für Satoranski dann auch, und hilft vielleicht seine Art und Weise zu spielen oder theoretisch seine Art und Weise zu spielen vielleicht nicht so wirklich weiter.
Ja, also ist halt auch irgendwie so vom Scoring her wirklich nicht effizient und so, von daher, das passt alles noch nicht so richtig gut zusammen.
Gab es was Positives? Positive Überraschung?
Ja, also ich meine, ich habe mich da, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ein kleines bisschen schwer getan, aber so ein, zwei Namen.
Was?
Ein, zwei Namen kann man irgendwie zumindest kurz wohlwollend erwähnen, finde ich.
Ja.
Das ist halt Gafford, den ich relativ wenig auf dem Schirm hatte, der aber also auch gezwungenermaßen ja wirklich eine etwas größere Rolle eingenommen hat, als man das jetzt denken würde. Und das finde ich überwiegend ganz gut macht. Also er ist halt einfach nicht der Schnellste, aber halt schon athletisch, gibt so eine gewisse Rim Protection, muss das häufig auch als Einziger versuchen, was natürlich nicht ideal ist, aber ja, ich glaube, bei ihm stimmt irgendwie zumindest der Einsatz ganz gut. Adam Mokoka, natürlich, Two-Way-Player, der von dem man absolut nichts erwartet hatte und der jetzt auch offensiv keine Rolle spielt, aber der, finde ich, defensiv teilweise sehr gute Ansätze hat. Also ich habe mir jetzt beispielsweise nochmal das Spiel gegen die Mavs auch angeguckt, wo er in der zweiten Halbzeit gegen Doncic wirklich einen sehr guten Job macht. Und also, dass das keine leichte Aufgabe ist, ist irgendwie auch klar. Und er hat es in dem Spiel aber besser gemacht als alle anderen bei den Bulls. Und das ist, finde ich, so ein kleiner Glücksgriff, den man da noch nennen kann. Und bei Denzel Valentine, ich meine, das ist für mich einfach immer noch ein komischer Spieler. Aber ich mag ihn irgendwie. Also ich schaue ihm einfach gerne zu, weil er diese komplett beknackten Floater auspackt. Also auch in diesem Mavs-Spiel, er hat einen Windmill-Floater eigentlich von der Freiwurflinie getroffen. Wo du halt auch denkst, ja, so, den würde niemand versuchen, aber wahrscheinlich auch niemand treffen. Und er haut irgendwie solche Dinger dann einigermaßen regelmäßig raus. So dass, das finde ich ganz gut. Ich bin mir bei ihm immer noch nicht so ganz sicher, was eigentlich, also was irgendwie seine Rolle ist oder ob das, was man jetzt aktuell von ihm sieht, dann schon alles ist, was jetzt wirklich dann noch nicht wahnsinnig viel ist. Aber irgendwie, ich kann mir da immer noch schon vorstellen, dass der auch in einem besseren Team, weil in einem etwas besseren Gefüge vielleicht schon eine größere Rolle und auch eine sinnvolle Rolle spielen könnte. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst.
Ja, vor allem, also zumal ja Boylan auch nicht der größte Fan zu sein scheint. Also es hat ja wirklich lang gedauert und einige Verletzungen gebraucht, bis Valentine, nachdem er, also war er selber auch verletzt, aber nachdem er dann fit war, seinen Platz in der Rotation bekommen hat. Und dann, aber trotzdem sitzt er dann irgendwann mal immer mal wieder draußen und so. Und von daher glaube ich, also dadurch, dass er halt defensiv einfach nicht das mitbringt, also was man, glaube ich, arg ligaweit sehen würde, auch was Boylan gern sehen würde, und weil er einfach nicht der schnellste auf den Beinen ist, glaube ich auch, gerade defensiv. Ich glaube, dadurch hat er ein bisschen schweren Stand generell. Aber so offensiv finde ich ihn schon auch interessant. Also ich finde, er hat so einen leichten Hang zum Irrational Confidence Guy.
Ja, absolut.
Also auch seine Dreier, die er dann einfach relativ selbstverständlich nimmt, auch wenn er mal 1, 2, 3 Meter hinter der Dreierlinie steht. Da, aber
obwohl er Spieler eigentlich kein besonders guter Shooter ist, ne? Das ist schon lustig. Genau, also genau. Meine letzte Saison war er ganz gut, aber diese Saison eigentlich nicht. Aber er hat dann trotzdem, er nimmt sie dann gerne einfach.
Ja, genau. Ich meine, er war ja, glaube ich, auch ein Jahr draußen, mehr oder weniger mit seiner Knöchelverletzung und dann wieder kleinere Wehwehchen gehabt und so. Also er ist ja da sehr, sehr geplagt. Aber nee, von daher, also ich glaube auch, dass in einem Gefüge, das in dem halt mehr passt, in dem er auch halt rollentechnisch einfach klarer zugeordnet ist, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er da einen offensiven Beitrag leisten kann. Einfach auch durch eine gewisse Unvorhersehbarkeit oder so ein gewisses kleinen Hang zum Chaos irgendwie, glaube ich, kann dem Team schon, glaube ich, was geben. Also aber bei den Bulls ist halt der Hang zum Chaos ist da halt Programm.
Ja, allgemein. Eigentlich passt er damit ja gut rein.
Passt eigentlich gut rein, ja, genau, aber es ist halt gewinnbringend, es ist halt nicht so richtig.
Ja, deswegen, das stimmt. Ja. Und ich möchte trotzdem nochmal den
alten
Hashtag reaktivieren. Hashtag Zips are better.
Ja, genau.
Kam er gleichzeitig genau in die Liga.
Ja, stimmt. Ja gut, Prognose dürfte klar sein. Playoffs und dann Durchmarsch.
Ja, sozusagen. Also rechnerisch noch möglich, weil es halt der Osten ist. Realistisch halt nicht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, der Schedule wird jetzt schwerer. Ich glaube, haben sie nicht sogar den schwersten verbleibenden Ost-Rest-Schedule? Ich glaube schon. Also wie gesagt, so tief ins Detail muss man da auch gar nicht gehen, weil
nee. Sie
stinken halt letztendlich. Und auch wenn da jetzt dann vielleicht nochmal 1, 2 Leute zurückkommen, es fehlt einfach an zu viel, um da jetzt irgendwie nochmal einen großen Run zu starten. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie noch Priorität hat. Und dann wird es halt einfach richtig spannend, muss man sagen. Also man hat jetzt quasi einen jungen Kern, zu dem ich mal so White, Levine, Markkanen, Carter, wen vergesse ich gerade?
Das ist vor den Jungen, Dunn ist nicht mehr ganz jung, der sollte ja auch eigentlich im Sommer schon so halb abgegeben werden, aber es gab, glaube ich, nicht die großen Angebote und
würde ich jetzt nicht zwingend dazu sehen. Ich glaube, das waren sie sogar schon.
Ich glaube, die vier sind so die.
Ja, ich habe so eine Statistik gesehen, oder nee, Porter muss man, glaube ich, noch mit, kann man noch mit rein, weil er halt diese Option hat fürs kommende Jahr.
Ja.
Also dieser Kern quasi in dieser Saison insgesamt 9-mal zusammengespielt, was halt einfach die Schwierigkeit ein bisschen erhöht, irgendwie zu evaluieren, was man da jetzt eigentlich genau hat. Und das ist halt, ja, glaube ich, schwierig. Nicht nur in der Hinsicht, dass es irgendwie die Kaderplanung erschwert, sondern halt auch die Bewertung jetzt der Leistung von Boylan beispielsweise. Kannst du halt auch relativ schwer einschätzen. Also man kann natürlich sagen, okay, mag ihn das Team? Offensichtlich nicht. Also wenn man ihn nur danach bewertet, dann könnte man sagen, okay, er hat keinen guten Job gemacht. Aber was irgendwie aus diesem Spielermaterial, also was damit wirklich realistisch ist und was noch fehlt, das ist halt relativ schwer zu analysieren, wenn du halt so viel nicht zur Verfügung hast. Und
wobei aber ganz kurz, das ist so ein bisschen so, das ist ja die, also es ist natürlich ein valider Punkt, weil wenn dir deine 2, 3 oder 2 deiner 4 besten Spieler regelmäßig fehlen, wenn dein wichtigster Flügel ausfällt und so, ist es schwierig. Aber das ist natürlich auch eine Ausrede, die in Chicago regelmäßig gern genommen wird. Und ich glaube, das Problem allgemein ist halt, dass man dann, also du hast ja gesagt, es gibt schon irgendwie so diese Idee, Dreier zu ballern und halt am Korb abzuschließen und auch eine defensive Idee. Aber ich glaube, das Problem ist halt, dass dass diese Entwicklung irgendwie nie so richtig zu sehen war und dass du gleichzeitig, dass ich glaube, John Paxson hat jetzt letztens auch erst wieder erwähnt, dass es natürlich ziemlich bitter war, dass Derrick Rose sich
das Kreuzband gerissen hat. Nee, also, klar, also da, so wollte ich das jetzt natürlich auch nicht. Du weißt, wie ich zu Jim Boylen stehe. Ich will, dass er bleibt, aber halt aus Comedy-Gründen, nicht, weil ich denke, er ist der richtige Coach für die Bulls.
Aber wär's nicht für uns beide gut, wenn man sich nach einem neuen Coach umsehen würde und er irgendwie vielleicht ein Comedy-Programm starten würde, das du dann besuchen kannst?
das wäre deine Lösung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das reicht. Also ich muss sagen, ich finde es total schade, dass Chuck Pagano damals seinen Job in der NFL verloren hat. Einfach nur, und es war mir vollkommen egal, was sein Team gemacht hat. Nur bei der Levertard-Show haben sie halt immer wieder von jeder Pressekonferenz, die er gegeben hat, so Wortschnipsel mit so nichtssagenden Aussagen einfach immer wieder veröffentlicht. Und das war einfach Teil meiner Wochenroutine und ich fand es großartig und das fehlt mir seitdem. Und deswegen bei Boylen denke ich halt auch, wenn ich nicht mehr einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen entweder irgendwie ein komisches Zitat oder eine Auszeit sehe, wo man einfach nur denkt, Moment, da wird mir was fehlen. Kannst du das verstehen? Also da musst du vielleicht auch mal dein Egoismus so ein kleines bisschen.
Ja, ich wusste ja gut. Vergessen. Ich meine, also für die Allgemeinheit, klar, sollte sich eigentlich nicht viel verändern, weil ich meine, also gerade, ein kleines Schmunzeln am Morgen hat noch nie geschadet. Eben. Von daher ist es, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel Frustpotenzial. Ich meine, wer braucht einen offenen Layup? Wenn man stattdessen ein bisschen unterrichten kann, ein paar Sekunden oder zwei Minuten lang.
Ja. Oder wenn man noch 25 Sekunden auf der Uhr hat, mit 8 Punkten führt und den Ball in der Hand hat, warum dann eine Auszeit ansagen und nochmal irgendwelche komischen Spielzüge anzusagen, statt sich faulen lassen und das Ding einfach nach Hause bringen, wenn man überhaupt noch gefoult wird. Aber jetzt vorvergangene Nacht gegen die Mavs haben sie das auch auf die Art und Weise fast noch verkackt. Und das ist halt schon stark. Also sowohl wenn sie führen, als auch wenn sie hinten liegen in der Schlussminute, einfach immer gerne nochmal eine Auszeit nehmen. Ich glaube auch, um zu zeigen, ich bin so ein guter Coach, ich gehe so gut mit meinen Auszeiten um, dass ich am Ende immer noch eine habe, weil das ist ja eine Kunst. Es gibt viele Coaches, die das nicht so gut hinbekommen haben. Auch vielleicht in schwierigeren Situationen, aber darum geht's ja hier nicht.
Interessanterweise war das ja am Anfang ganz oft so, also als man noch irgendwie, also als es gefühlt noch um etwas mehr ging, dass er dann seine Auszeiten relativ früh verbraten hatte schon.
vielleicht zeigt er ja einfach nur seinen Lerneffekt damit. Also.
Ja, stimmt. Ich coache nicht nur, ich lerne auch. Das kann natürlich sein.
Okay. Aber ja. Aber also nur, um kurz den Outlook noch abzuschließen. Also Boylen und also Coach und Front Office Fragen sind erstmal das Wichtigste, was den Kader angeht, im Sommer halt ansteht. Sie haben ihren eigenen Erstrunden-Pick, der ja auch wieder dann relativ hoch ausfallen dürfte. Irgendwann hat man natürlich eigentlich auch genug irgendwie Anfang 20-Jährige. Also ist dann halt die Frage, was damit passiert, wenn Porter seine Option zieht, wovon ich mal ausgehe, bin mir gar nicht ganz so sicher. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, wie er jetzt die restlichen Saisonwochen spielt, weil das sind, also 28 Millionen Gehalt wird er nicht nochmal bekommen in einer Saison, aber wenn er so einen Harrison Barnes-Deal bekommt, den ich jetzt nicht für ausgeschlossen halte, um ehrlich zu sein, also keine Ahnung, 4 Jahre 70 oder 4 Jahre 75 oder sowas in der Richtung, das wird er wahrscheinlich machen. Also bin ich noch nicht ganz sicher.
Potenzial ist ja da, ne? Also theoretisch.
Ja. Und
wann immer er fit war bei den Bulls, hat es ja funktioniert. Ja,
also für die moderne NBA hat er eigentlich so ziemlich schon die richtigen Fähigkeiten auch. Also als großer, langer Wing, der wirklich Dreier sehr gut trifft und defensiv okay ist. Also ist schon für viele Teams eigentlich ja jemand, den man haben will. Ja. Aber wenn er seine Option zieht, hat man eigentlich gar keine Flexibilität. Dann sind eigentlich fast Trades von entweder ihm oder auch Zach LaVine so ziemlich die einzigen Optionen, die man hat. Da hängt aber natürlich dann sicherlich mit zusammen, wer die Entscheidung dann trifft. Was mich zu der Frage führt, braucht das Team einen Trade? Ich sage, es braucht einen Exorzismus und angeblich ist der Exorzist, den haben sie sich jetzt anscheinend ausgesucht, Sam Presti.
Habe ich mit sehr, sehr viel Freude vernommen, dieses Gerücht.
Ich halte es aber, also ich glaube, dass es vom Planeten Bullshit kommt. Um oder Steve Brüder zu zitieren.
Vom Planeten Dreamliner.
Ja. Nee, also weil es war verbunden mit der Aussage, die Bulls sind bereit, alles Geld in die Hand zu nehmen, was dafür nötig ist. Das glaube ich nicht.
Und dann bist du, da kennst du Jerry zu gut.
Ja, ich meine, alles andere hätte ich geglaubt, aber das nicht.
Ja, vor allem, ich glaube, entscheidend wird gar nicht mal unbedingt, also klar, Geld ist jetzt, spielt jetzt sicherlich nicht die kleinste Rolle, aber noch entscheidender wird halt sein, wie viel Entscheidungsgewalt Herr Presti dann hätte. Ja. Und ich glaube nicht, dass er sich jetzt hinter oder unter John Paxson einreihen würde.
Das wäre auch ein bisschen verrückt, also weil er ja auch in OKC einfach, glaube ich, die alleinige Entscheidungsgewalt hat. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er das letzte Wort. Er macht nicht alles alleine, aber er hat das letzte Wort und das ist auch irgendwie klar. Und er hat da ja auch ein unglaublich hohes Approval-Rating seit seiner, also schon die ganze Zeit über, die er da ist.
Ja, und ich meine, er hat viel, viel Gutes bewegt. Er hat da echt was aufgebaut und auch eine Konstanz reingebracht. Also klar, es ist jetzt auch nicht alles perfekt gelaufen, aber
er hat jetzt halt auch eines der spannendsten Projekte der Liga eigentlich. Also mit den ganzen Picks, die sie haben und irgendwie vor allem Shay, aber auch sonst ja irgendwie noch ein paar Leuten, die entweder als mögliche Trade-Assets oder als Spieler selbst auch irgendwie noch einen Wert haben. So, von daher, es war natürlich ein absolut popliger Markt im Vergleich zu Chicago. Und ich glaube schon, dass die Bulls auch eine Herausforderung sind, die irgendwann nimmt sich denen mal jemand an. Aber ich weiß nicht, ob Presti jetzt aktuell in der Situation wäre. Ich meine, keine Ahnung, wenn man ihm komplett irre mit Geld zuwirft, dann ist es vielleicht eine Frage, aber sehe ich halt, wie gesagt, bei den Bulls noch nicht. Deswegen guter Name und auch, ich glaube, es ist auch richtig, quasi nach großen Namen zu schauen, weil irgendwie so eine gewisse Autorität tut ihnen gut, aber vielleicht sollten die Bulls eher darauf spekulieren, dass Daryl Morey nicht bei den Rockets bleibt, weil das halte ich aktuell für realistischer, dass da jemand nicht bleiben wird bei seinem Team.
Dass Zach LaVine den neuen James Harden gibt.
Sozusagen. Oder den neuen, für was kann ich dich eigentlich traden? Da fällt mir was ein.
Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ja, vielleicht sind so, ist es so ein bisschen die Knicks-Hoffnung leid. Irgendwie großer Markt, ja. Traditionsreiche Franchise, die irgendwie seit Jahren nicht so richtig die nächsten 8 nötigen Schritte macht und dass das halt so ein gewisses Interesse weckt. Aber ja, ich was mir halt, wenn das Gerücht jetzt, also sollte da irgendwas dran sein, dann zumindest, ich meine, wir hatten ja die Diskussion rund ums All-Star-Weekend, als eben die Gerüchte aufkamen, dass sie Front-Office-Veränderungen suchen im Sommer und dass aber halt eigentlich sowohl Gar Forman als auch John Paxson bleiben sollen, dass es nicht schlecht wäre, wenn sich da mehr ändern würde. Vielleicht sollte da was dran sein, vielleicht soll es in eine Richtung, dass sie vielleicht dann doch bereit sind, intensivere Veränderungen vorzunehmen. Was diesen Exorzismus, von dem du sprichst, natürlich irgendwie auch vorantreiben würde.
Ja. Ich glaube, sie also brauchen auch zum Beispiel einen neuen Medical Staff und so. Das wäre auch alles eine
Möglichkeit. Läuft doch.
Ja, es läuft so ähnlich wie bei Werder Bremen mit dem Medical Staff.
Ja. Das ist auch, ja gut, aber ich meine, das ist schon seit Jahren, glaube ich, auch Thema. Also das höre ich immer wieder, dass da.
Von Werder jetzt, ja, absolut.
Genau. Ich habe mein Ohr ganz nah an der Weser.
Sehr gut.
Ja, nee, aber ich bin gespannt, was da, ob da wirklich so eine neue Kultur in Anführungszeichen Eintritt hält im Sommer.
Ja.
Gut wäre es auf jeden Fall. Bandwagon Ranking 15,3?
3. Also,
okay.
Immerhin. Übrigens, also Nerdwana übergehen wir, weil habe ich ja schon genannt.
Haben wir schon, genau.
3, weil die Lawinen-Dunks, wie gesagt, sind manchmal schon nice. Whites Explosionen können absolut unterhaltsam sein, hatten wir auch.
Absolut.
Insgesamt ist es trotzdem halt echt ein eher deprimierendes Produkt, gerade jetzt in der Zeit gewesen. Ich meine, es ist mit den Verletzungen natürlich auch so, Start der Saison war aber auch irgendwie schon ziemlich deprimierend, muss man sagen, als jetzt noch nicht alle ausgefallen sind. Also irgendwie ist...
Da war es eigentlich fast auch deprimierender, fand
ich. Ja, ja, weil da hatte man nicht die Entschuldigungen, die man jetzt hat.
Ja.
Im Prinzip. Aber was noch, wie gesagt, für einen neutralen Zuschauer positiv ist, sind halt die Auszeiten von Boylan, weil die sind einfach geil. Das ist einfach lustig. Und da, also das war wirklich das beste Beispiel, wo er den offenen Layup unterbindet von seinem eigenen Team.
Ja. Das ist
stark. Auf die Idee muss man einfach wirklich erstmal kommen. Also.
Ja.
Das ist irgendwie einfach unfassbar. Ich würde mich als Spieler in dem Moment so unfassbar aufregend. Das ist ja eigentlich aktive Sabotage in dem Fall.
Ja, wenn man Thomas Satoranski ins Gesicht geschaut hat, dann war er auch nicht ganz glücklich über die Geschichte. Ja. Und ich meine, er gilt ja auch eigentlich, glaube ich, eher als netter Zeitgenosse, aber es war ihm schon relativ deutlich anzusehen, dass er die Idee jetzt gerade nicht so prickelnd fand.
Ja,
ja, das passt, das ist so ein ganz guter Abschluss. Damit können wir direkt zu den Pelicans kommen.
Finde ich gut. Soweit zu den Bulletten. Fühlst du sie denn fair repräsentiert, dein Lieblingsteam?
Von dir jetzt, meinst du? Ich finde, du hast es du hast versucht, positive Dinge zu finden, was auf jeden Fall schon mal der Situation aller Ehren wert ist. Und auch fand ich, ich bin höchst zufrieden eigentlich. Du siehst nicht alles schwarz, du siehst Ansätze, du, ja, doch.
Sehr gut, dann habe ich mich sauber durchgelogen.
Ja, genau. Ja, Pelicans, ich hatte es, glaube ich, den Monat etwas besser. Ja. Also, der Monat in drei Sätzen, eigentlich kann man mit dem Monat in einem Satz zusammenfassen, Zion ist zurück oder Zion ist da. Aber wir machen natürlich ein bisschen weiter. Also, ich meine, im Endeffekt war es, sie hatten sich vor Zion schon gefangen, haben da so diesen ganz miesen Stint zwischen Mitte November und Mitte Dezember hinter sich gelassen, wo sie, glaube ich, 13 Spiele in Folge verloren haben. Und dann kam eben Zion zurück und damit war natürlich erstmal so eine kleine Anpassungsphase. Also halt, Ingram hat ja am Anfang der Saison wirklich übernommen gehabt, hat sich extrem gesteigert gehabt, aber dann musste es mehr Richtung Zion gehen, dann mussten sie erstmal so rausfinden oder sind sie immer noch dabei, wie sie Zion am besten einsetzen. Ingram, Zion, wie irgendwie da die Dynamik, eine Dynamik entstehen kann. Und das, ja, klappt natürlich jetzt alles noch nicht reibungslos, aber es sieht schon oft, gerade offensiv, ziemlich gut aus. Und sie haben jetzt einfach zwei sehr verlässliche Scoring-Optionen. Dann haben wir eben jetzt den Blick Richtung Playoffs, Playoff-Push, weil leichter Rest-Schedule. Problem allerdings, jetzt hat sich der Redick JJ verletzt, der eigentlich, was heißt eigentlich, der relativ wichtig ist von der Bank, generell auch als Shooter, weil das nicht so ihre Stärke ist, zumindest was die Verlässlichkeit angeht. Und fällt jetzt zwei Wochen aus, erstmal mit einer Hamstring-Verletzung. Und jetzt haben sie auch zwei in Folge verloren, dummerweise, was sie jetzt auch ein bisschen ins Hintertreffen bringt wieder. Vier Spiele, glaube ich, jetzt hinter den Grizzlies momentan. Also es ist jetzt wieder etwas enger geworden, obwohl es spielen noch zweimal gegen die Grizzlies. Sind jetzt aber auch hinter den Spurs, hinter den Blazers sowieso, die sie in der Phase zweimal geschlagen haben. Aber es ist also, der Monat ist Anpassung bei gleichzeitigem Erfolgsdurst, weil sie schon in die Playoffs wollen. Elvin Gentry sagt auch, dass halt jetzt die Chance da ist, dass sie halt direkt halt einfach wettbewerbsfähig sein wollen, gewinnen wollen. Monat, glaube ich, war 15-10. Was natürlich auch interessant ist.
Was übrigens ein sehr langer Monat gewesen wäre.
Sie haben jeden Tag fast gespielt. Also
das hört sich so an.
Sehr viele Back-to-Backs.
Ja.
Die Bandwagon-Phase, sagen wir so. Ja. Und was natürlich in diesem Monat nicht zu vergessen sein darf, ist Steven Adams Half-Court-Buzzer-Beater mit anschließendem Shimmy. Fand ich noch spannender als Zion eigentlich. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Also es war.
Den habe ich gesehen, stimmt. Das war ja auch, das war gegen die Pelicans. Ich war gerade etwas verwirrt gegen Steven Adams, aber ja, ja. Die Szene habe ich gesehen. Ja. Schon ziemlich geil.
Ziemlich geil. Der Shimmy war fast noch geiler als der Wurf an sich. Wobei auch die Entspanntheit, den Ball mit einem Arm einfach mal Richtung Korb zu schleudern, war ja auch nicht schlecht.
Ja, also weißt du, das ist eine Kugelstoßerfamilie. Also wirklich, ja, seine Schwester ist mehrfache Olympiasiegerin, glaube ich, im Kugelstoßen. Und er hat das auch als Kind gemacht, von daher. Die Technik kann man da schon erkennen.
Kann man auf jeden Fall erkennen.
So wirklich und sehr casual.
Nichts verlernt der Mann.
Ja.
Ja, die Spielweise. Also es wird sich jetzt natürlich stark auf die Zion Pelicans beziehen oder ausschließlich auf die Zion Pelicans beziehen, weil um die geht es ja im Endeffekt. Und wir haben ja vor der Saison, bevor sie Zion verletzt hat, haben wir spekuliert, wie funktioniert es am besten, weil er ja irgendwie von der Spielanlage her ein Big ist, aber nicht wirklich big ist, also was die Höhe angeht. Und sie spielen aber tatsächlich mit einem traditionellen eigentlich Center neben mit Derek Favors im Normal, also starten sie normalerweise. Dazu Ingram, Lonzo Ball und Jrue Holiday. Ziel ist, möglichst schnell zu spielen. Also sie haben eine sehr, sehr hohe Pace, die dritthöchste der Liga, haben dazu die fünftmeisten Fast-Break-Points. Du hast da halt den Vorteil, ich meine, Jrue Holiday war ja immer schon so ein bisschen so borderline Point Guard, nicht ganz, also schon, aber so eher Combo Guard, aber du hast halt mit Ball und Holiday zwei, die wirklich den Ball pushen können, die das Tempo hochziehen können. Zion, wenn er mal in Bewegung ist, auch richtig schnell und sie suchen halt gerade, also auch nach eigenem Rebound, suchen sie mal relativ schnell den schnellen Pass auch nach vorne. Also gerade Lonzo macht es, finde ich, sehr, sehr gut und auch sehr, sehr intensiv. Also hat da irgendwie ein ganz gutes Gespür für die Geschichte. Auch dem war ja auch schon zu Lakers Zeiten irgendwie großes Thema, dass er einfach gut darin ist, den Ball schnell weiterzugeben. Und das passt sehr, sehr gut zu dem System zur Spielanlage der Pelicans. Sie versuchen zu attackieren, wenn sie mal im Halfcourt sind. Viele Drives, dann versuchen dann entweder selber abzuschließen oder einen Pass zu spielen. Jetzt mit Zion haben sie natürlich eine relativ solide Lob-Option bei der ganzen Geschichte. Sonst ist der Dreier sehr, sehr gern genommen. Werden wir dann
die nehmen, also, glaube ich, sogar die meisten, ne? Oder
nee, ich glaube, die viertmeisten oder so sind es. Also sie sind auf jeden Fall.
Die meisten sind ja eh für die Rockets reserviert.
Genau. Aber sie sind da ziemlich weit oben mit dabei. Was mir ganz gut gefällt in der Offense ist, dass eigentlich alle bereitwillige Passer sind. Also fast alle. Auch Ingram tritt da immer mehr auf, auch mit relativ, ja, komplizierteren Abspielen. Aber es ist wirklich so, ja. Der Ball wird gern weitergegeben. Es wird geschaut, okay, wer steht noch besser oder steht vielleicht sogar noch jemand noch besser als ich gerade, obwohl ich einen relativ soliden Wurf habe. Und dadurch ist es oft relativ flüssig, dadurch scoren sie auch sehr, sehr effizient, größtenteils, bringen den Ball auch ganz gut in die Ecken, also für den Dreier aus der Ecke, da kommt immer mal wieder jemand frei, ganz gern mögen sie auch den Dreier links und rechts von der Birne, da spielen sie vor allem Redick immer ganz gut frei, also durch Off-Ball-Screens, aber auch Nicole
Melli. Der dabei 10 Meter zur Seite fällt, während er dann wirft.
Genau. Das sieht aber ganz geil aus. Und Nicolo Melli kommt auch relativ oft zum Abschluss. Sie bekommen auch echt viele offene Dreier, finde ich. Also so vom optischen Eindruck her. Und ich finde, wir haben es ja am Saisonbeginn, haben wir es ja gesagt, also da war es noch ohne Zion, aber dass sie eine gewisse Idee verfolgen, dass man das irgendwie sehen kann. Also und dass sie so mehr oder weniger wissen, was sie wollen. Und sie haben jetzt zum Beispiel auch jetzt in der Phase, haben sie gegen die Pacers gewonnen, ohne Ingram, ohne Zion. Haben, wie gesagt, immer diese hohen Picks, um die Schützen frei zu spielen. Und gleichzeitig, klar, am Anfang war noch so ein bisschen, also mein erstes Spiel von Zion hat er seine 4 Dreier getroffen, danach erst mal ewig lang gar keinen mehr genommen. Und man muss natürlich ein bisschen schauen, wie sie ihn einsetzen. Sie im Laufe des Monats oder im Laufe der Zeit, finde ich, sieht man, dass sie ihn immer besser im Umkreis seiner Sweet Spots einsetzen. Den Ball auch schön relativ tief zu ihm bekommen, also sehr nah im Brettnähe, dass er auch über links gehen kann, also mit der linken Hand dann zum Korb kommt. Und gleichzeitig was ich teilweise ganz witzig fand, es gab immer so Missverständnisse, dass halt eben dieser Drive kam, dann der Kickout kommen sollte und gerade so auf die, auch so nicht ganz links, rechts von der Binde, so ein bisschen weiter Richtung Ecke, aber dass da halt einfach keiner stand. Also da hatten sie dann irgendwie so die Passing Lanes teilweise nicht so gut besetzt. Das hat sich aber, fand ich, jetzt deutlich verbessert. Das war vielleicht auch noch so ein bisschen so die Anpassungsphase an Zion. Bank finde ich ganz interessant, weil sie jetzt nicht wahnsinnig tief sind, aber da schon den einen oder anderen haben, finde ich, der einen guten Beitrag leistet. Also Redick, haben wir ja schon gesagt, ist halt eigentlich essentiell als Bankscorer. Ja. Also war ja auch am Anfang, eigentlich haben wir ihn, oder viele haben ja gesagt, dass vielleicht eher Redick startet anstelle von Ball, kommt jetzt aber von der Bank und hat da teilweise wirklich Spiele, in denen er komplett heiß läuft.
Ja, ich glaube, er ist ja auch irgendwie 35 Spiele der Saison, ist er auch Starter gewesen, ne? Und deshalb, glaube ich, im Zuge von Zion ist er halt dann auch wieder auf die Bank gegangen.
Ja, ich glaube ein bisschen vorher schon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber
Ja, genau.
Sie haben jetzt auf jeden Fall, so haben sie sich jetzt halt, also ich finde den Ansatz mit Lonzo als Playmaker finde ich sehr gut, weil das allgemein nicht ihre ganz große Stärke ist, finde ich, das Playmaking. Und da, finde ich, tut ihnen Lonzo ganz gut.
Sie haben halt auch in der Starting Five halt viele Scorer, muss man so sagen, ne? Also genau. Ball will ja nicht primär scoren, genau. Da ist es dann, da passt er dann eher rein,
vielleicht. Genau, da und hat das und kann, finde ich, ich finde schon, also ich komme noch zu Ball dann, aber ich finde er leitet das eigentlich ganz gut an. Also ich schaue ihm ganz gern zu. Genau, Redick ist eigentlich so mit, also ist natürlich der wichtigste Bankspieler irgendwie auch halt, wie gesagt, Shooting fehlt halt ein bisschen. Josh Hart gefällt mir auch relativ gut, bringt viel Energie, macht von allem so ein bisschen was. 10,3 Punkte, 42,4% aus dem Feld, 35% Dreier, 6,5 Rebounds, also nicht perfekt, aber finde ich ein guter Rollenspieler von der Bank. Ja. Dann Jackson Hayes hast du natürlich als Rookie, als athletischen Big, der natürlich noch lernen muss, der aber recht gute Ansätze zeigt, gerade auch was Rim Protection angeht. Dann Etuan Moore, einer meiner Lieblingsbankspieler der letzten Jahre, dessen Rolle gefühlt ein bisschen kleiner geworden ist, der aber trotzdem noch solide von draußen trifft, 38%. Wer mir sehr gut gefällt, ist Nicole O'Malley.
Ich liebe ihn auch. Also schon immer, aber auch in der Rolle ist er irgendwie geil, als Typ, der einfach reinkommt und Dreier wirft.
Genau. 3 Meter groß ist, aber Dreier wirft und da eigentlich auch, ich finde, defensiv, er ist natürlich nicht der mobilste, nicht der allerschnellste, aber einen relativ soliden Job macht und irgendwie auch da ganz gut reinpasst. Und dann, klar, ist noch so, momentan komme ich später noch ein bisschen drauf, jetzt Ingram und Zion parallel, wie sie am besten voneinander profitieren können, da sind sie, glaube ich, noch so ein bisschen in der Findungsphase, aber man sieht da schon eine Entwicklung. Defensiv, da tun sie sich, finde ich, bisschen schwer, was ich mit, also klar, Zion haben wir ja schon angesprochen, ist jetzt braucht einfach noch ein bisschen, ist auch vielleicht nicht der prädestinierteste Verteidiger, habe ich mir so gedacht im Laufe des Monats. Da muss Derek Favors, ist da schon relativ wichtig. Sie teilweise verpasst sie auch irgendwie Rotationen. Sie tun sich echt schwer, Teams zu stoppen. Also jetzt vergangene Nacht haben sie ja von den Timberwolves ordentlich eingeschenkt bekommen, ohne Towns. Ja. Gegen die Warriors haben sie sich teilweise schwer getan. Also es ist so, die Offensive bestimmt schon irgendwie dieses Spiel. Also gerade wenn du zum Korb ziehst, dann fällt es ganz schnell in sich zusammen. Sie spielen auch relativ konservativ. Also wenig Switches, die Bigs sinken eher ab, als dass sie irgendwie Druck aufbauen, ist beim Pick and Roll zum Beispiel. Und dadurch ist natürlich, ja, sie versuchen eher zu verhindern, als dass sie versuchen, durch die Defense was zu diktieren, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und sie haben mit Jrue Holiday wahrscheinlich einen der besten, mindestens aber der besseren Guard-Verteidiger, die es so gibt. Sie haben auch mit Derek Favors eigentlich einen fähigen Big-Verteidiger, Lonzo Ball auch eigentlich ein guter Verteidiger, aber so zwischendrin ist dann halt, wie gesagt, Zion manchmal noch ein bisschen verloren. Manchmal wirkt er, ich finde, die Explosivität, die er in der Offense hat, die fehlt ihm in der Defense teilweise noch ein bisschen. Ich weiß nicht, manchmal gab es so Momente, in denen man gedacht hat, oder denen ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es auch da, aber da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, sagen wir es mal so.
Ja, dann also halt, da habe ich auch manchmal so den Eindruck, dass er vielleicht einfach noch die Millisekunde zu langsam denkt und deswegen halt ja. Man also nicht so schnell in den Bewegungen ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es da an der grundsätzlichen Explosivität fehlt.
Er ist halt so ein bisschen, was ich halt finde, er ist so ein bisschen flat-footed, wie es so schön heißt.
Ja.
In der Defense oft. Also er ist jetzt nicht so, was er jetzt vorne am Brett zum Beispiel ist, wo er halt schnell springt und so. Das ist halt, aber klar, kann sich natürlich auch noch ändern. Also aber das ist so ein bisschen so eine Defensive Stance-Problematik vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, aber da müsste man vielleicht, da ja gut, aber wie gesagt, sah ja noch mal ausführlicher. Allgemein finde ich, was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass sie schon relativ viele smarte Spieler haben. Also Ball hat einen hohen Basketball-IQ, dann Redick, finde ich, Favors kannst du, finde ich, auch dazu ziehen, Melly, Zion, finde ich, hat auch für einen Rookie wirkt das, was er tut, schon häufig sehr, sehr reif, also auch wenn es natürlich Ausreißer gibt, aber klar, Holiday, also da ist schon, das ist schon gar nicht, das ist nicht schlecht zusammengesetzt eigentlich, was so das Denken angeht. Und ich finde vor allem, also Ball war ja immer so der, ja, war ja eigentlich auch natürlich durch das Gebrüll seines Vaters und durch die ganzen Geschichten am Rande und durch den Lakers-Pick und dann die Pressekonferenz mit Magic Johnson damals, der gesagt hat, okay, guck da hoch, wer da jetzt, wessen Trikot unter Hallendecke hängt, da musst du auch hin und das neue Gesicht der Franchise und so und so und so. Der Superstar ist er, glaube ich, nicht, aber er ist ein Spieler, der mir sehr, sehr viel Spaß macht eigentlich, weil er irgendwie er bringt irgendwie so eine Gleichgültigkeit mit, ohne dass ihm Dinge gleichgültig sind, aber er kommt, weißt du, er geht halt irgendwie so, er hat so eine Entspanntheit irgendwie, finde ich, in seinem Spiel. Er hat seinen Wurf deutlich verbessert. Also er trifft den Dreier jetzt in den hohen 30ern auch letzte Nacht wieder, glaube ich, sechs, glaube ich, macht oder so. Auf jeden Fall, er ist da und er nimmt, vor allem nimmt er ihn bereitwillig und ohne zu zögern mittlerweile. Sein Wurf hat sich wirklich komplett geändert. Die Bewegung ist relativ schnell, was vorteilhaft ist, vor allem, weil der Release relativ niedrig ist. Also da ist manchmal vielleicht ein bisschen, und ich glaube, er hat auch nicht, also er ist jetzt keiner, der die Riesen-Range hat. Er hat genauso die Dreier-Range, habe ich manchmal so das Gefühl.
Ja,
aber
ja, also das fällt auf, ja. Dass das irgendwie, es wirkt ziemlich genau so quasi geografisch darauf abgestimmt,
genau.
Dass er genau die Entfernung hat.
Ja. Ich glaube, man hat sich da in der Offseason hingesetzt, hat so ein bisschen mathematisch berechnet, Flugkurven und so, und hat gesagt, okay, so genau so müssen wir das jetzt machen, so wirkt es manchmal. Aber klar, dadurch, dass er halt einfach, dass er nicht mehr zögert, dass er da sofort abdrückt, öffnet er das Feld fürs Team. Passmäßig finde ich schon sehr, sehr geil, was er da teilweise spielt, also gerade auch so Tipppässe, also diese Geschwindigkeit im Abspiel, wirkt für mich auch aggressiver, also er ist jetzt immer noch nicht, er zieht jetzt immer noch nicht regelmäßig zum Korb, aber finde ich immer öfter, den Kontakt braucht er auch nicht unbedingt, aber ja, er hat irgendwie so ein, ich finde, er passt da eigentlich in dieses Schema relativ gut rein, also einfach so als intelligenter Point Guard, der so die Fäden so ein bisschen in der Hand hält und ein bisschen zusammenführt und die anderen aber auch machen lässt, wenn sie machen wollen. Und dann zur Not halt einfach mal in der entfernten Ecke steht, um dann einen Dreier aus der Ecke zu treffen.
Ja, also ich finde gerade dieser schnelle Spielstil, den sie haben, der kommt ihm halt einfach total zugute, weil im Fastbreak, das ist halt das, was ihm total liegt. Also entweder indem er den indem er einen Outlet-Pass über das ganze Feld spielt oder indem er halt mitrennt, weil er ist, also das finde ich tatsächlich auch bei jedem Pelicans-Spiel wieder auffällig, wie schnell er ist. Also ja. Der rennt halt häufig im Fastbreak auch mal mit dem Ball halt eigentlich allen voraus. Und gerade jetzt in Zion hat er einfach auch jemanden, der von ihm dann, glaube ich, auch wiederum sehr profitiert. Also ich finde halt, im Halbfeld habe ich immer noch bei ihm so das Problem, dass er halt einfach am Korb gar nichts kann. Ja, also
das stimmt.
Er kann einfach nicht finishen und er weicht auch jedem Kontakt aus. Irgendwie, das ist jetzt knapp über einen Freiwurf pro Spiel. Das ist halt für jemanden, der den Ball relativ viel hat, einfach schlecht. Aber alles andere ist mittlerweile eigentlich, finde ich, ziemlich ordentlich bis gut. Also gerade sein Passing-Game finde ich halt auch wunderbar. Und ich würde dir da zustimmen, also dieses ganze Superstar-Gelaber können wir da, glaube ich, abhaken. Aber dass er ein guter Spieler auf jeden Fall ist und auch noch ein bisschen besser werden kann, das sehe ich auf jeden Fall auch. Also er ist ja auch immer noch echt jung und ich finde die Entwicklung eigentlich auch. Ich hatte das mir so ein bisschen erhofft, dass halt dieses Elvin Gentry-System, was ja immer einfach unfassbar schnell war und irgendwie immer auch relativ offensivlastig und Fastbreak-lastig und so, dass ihm das halt zugutekommen würde. Und ich habe den Eindruck eigentlich auch jedes Mal, wenn ich die Pelicans spielen sehe, dass ihm das halt gut passt.
Ja, und ich habe auch einfach den Eindruck, dass er, also du hast ja auch schon gesagt, dass er in einem Umfeld, in dem es eigentlich, in dem sich nicht alles auf ihn fokussiert und in dem er gerade einen Spieler wie Zion neben sich hat, dass er da eigentlich, oder dass er als Point Guard zu Zion, dass es eine mit noch etwas mehr gemeinsamer Übung eine ziemlich gute Verbindung werden könnte.
Ja.
Nee, also es war einer meiner Favoriten tatsächlich in der Zeit jetzt.
Aber nicht dein Player to Watch.
Nicht mein Player to Watch. Wäre jetzt auch ein bisschen komisch. Weil
schließlich spielt ja Nikhil Alexander Walker auch immer noch für die Pelicans.
Und genau so ist es.
Wobei er aus der Rotation geflogen ist.
Er ist aus der Rotation geflogen, war sogar
eine G-League. Lottery-Pick war.
Ja. Genau, hat am Anfang relativ viel Spielzeit bekommen, auch noch in einer guten Summer League, aber ist jetzt momentan, das ist jetzt eigentlich, hat die letzte Zeit kaum gespielt, wie gesagt, auch G-League gewesen. Nee, ich habe mich dann doch für Kollege Williamson entschieden, als Player to Watch.
Finde ich okay.
Schon, oder?
Ja.
Ist eine solide Wahl. War auch
mein Player to Watch, obwohl es nicht mein Team war.
Ja, genau. Ich glaube, es ist der Player to Watch von, keine Ahnung, 7/8 der aller Leute, die diese Liga verfolgen momentan.
Ja, denke ich auch.
Aber ich meine, wir haben ja schon letzte Woche kurz drüber gesprochen, LeBron gegen Zion, Part 1. Achso, ganz kurz zurück noch zum Spiel. Was bei den Pelicans tatsächlich auffällt, dass sie mit allen mithalten können, weil ich jetzt gerade auf Lakers LeBron komme. Mhm. Also sie waren sowohl gegen die Lakers als auch gegen die Bucks, mussten sie dann irgendwann ein bisschen mehr abreißen lassen. Aber das war ein bisschen, weil sie auch sie waren ein bisschen irritierter, dass die Bucks generell oder halt vor allem Giannis das relativ skillfrei unterwegs sind. Und das hast du dann schon gemerkt.
das hat sie einfach geärgert, meinst du?
Ja, genau. Und dann auch, da wussten sie nicht genau, was sie dagegen tun sollen. Also dieses Unkonventionelle. Ja, das hat sie
so. Das kann ich verstehen.
War schwierig. Nee, aber gegen die Lakers, gegen die Rockets auch, waren sie wirklich nah dran. Also die Rockets waren noch vor dem Covington-Trade, aber sie haben schon ihr neues System sozusagen gespielt. Und da waren sie auch nah dran. Ich glaube, Hart und Holiday haben dann wichtige Freiwürfe liegen lassen. Selbst gegen die Bucks sind sie nochmal rangekommen. Gegen OKC hat Ingram gefehlt, trotzdem waren sie da dabei. Also das hat schon, sie sind jetzt echt ein Team, das im Endeffekt jedes Spiel gewinnen kann, aber halt auch jedes Spiel verlieren kann. Oder fast jedes. Also wie gesagt, gegen die Wolves jetzt verloren, gegen die Warriors war es auch echt lang, sehr, sehr wackelig. Also es ist halt einfach, ich meine, es ist aber auch okay. Also du hast jetzt halt, während der Saison hast du einen Eckpfeiler dazu bekommen, auf den du vieles zuschneiden möchtest, auf den du vieles zuschneiden musst. Und da musst du eben auch erstmal schauen, wie machen wir das am besten. Und von daher aber, genau, deswegen zurück zum Player to Watch. Zion war schon viel Thema, also seine Explosivität, sein zweiter Sprung, der den Pelicans auch sehr, sehr viele Offensiv-Rebounds einbringt, also da sind sie mittlerweile echt richtig stark, also vor allem Zion. Generell seine Fußarbeit finde ich sehr beeindruckend, also wie er sich um Gegner rumwindelt, so dann plötzlich irgendwie kleine Tippelschritte auspackt, nachdem er vorher noch beim Joggen in jeden Schritt reingefallen ist, und es ist irgendwie so diese Diskrepanz finde ich irgendwie so krass bei ihm, das zu sehen.
Ja.
Und diese, oder generell auch diesen Footspeed, also wir haben es ja vorher schon kurz gesagt, ich bin gespannt, ob sich das noch auf die Defensive auswirken wird. Was bei ihm halt da, also gerade in Korbnähe, was ich so beeindruckend finde, ist, dass er wirklich jeden rumschieben kann fast. Also auch Steven Adams oder Dwight Howard, also es ist ihm eigentlich relativ wurscht, wer da steht. Gleichzeitig aber halt, wenn er ins Face-Up geht, einen unfassbaren Speed drauf hat. Also das ist irgendwie so eine Kombination, die ja, die du, finde ich, relativ, die fast einzigartig ist irgendwie. Am Anfang war es immer noch so ein bisschen, hast du gemerkt, okay, sie müssen erstmal justieren, wie finden wir ihn wo im Post. Jetzt merken sie, sie können den Ball auch einfach mal ein bisschen reinschmeißen, er kriegt ihn dann schon irgendwie. Und tatsächlich steht dann irgendwie dieser 2-Meter-Typ dann auf einmal über den 2-Meter-20-Typen in der Luft und schnappt sich den Ball. Und also gerade wenn er, also ganz tief im Post funktioniert es besonders gut, weil sich halt auch einfach gut Platz verschaffen kann. Das ist natürlich auch so was. Ich meine, mit einer 3-Meter-Kiste, da ist natürlich auch im Radius sonst nicht viel los. Und ja, also dann ist er ist halt echt schwer zu halten und er kann auch mit Kontakt finishen, was natürlich problematisch ist, dass er natürlich oft gefoult wird dann. Und dann ist die Freiwürfe, ist noch so ein bisschen, ja, also er steigert sich, aber der Wurf ist halt einfach wahnsinnig flach und nicht flüssig.
Ja.
Und dadurch ist halt selbst der Freiwurf so ein bisschen ein Wackler und gut, je weiter er rausgeht, also er nimmt ja kaum noch Dreier und hat das irgendwie auch aus seinem Spiel verbannt, auch aus der Midrange. Aber das ist natürlich, bei allem, was du jetzt schon siehst, das ist natürlich ein Feld, wenn du da das mal wirklich intensiv angehst, in dem du dann sicherlich noch irgendwie Verbesserungen herbeiführen kannst und damit dann dem Spiel noch eine zusätzliche Dimension geben kannst und damit auch die anderen Geschichten nochmal für dich öffnen kannst. Aber das sieht jetzt, ich finde halt krass, dass es jetzt alles schon so schwer zu stoppen ist. Also er ist halt, glaube ich, der erste Rookie seit Jordan, der 10, 20 Punkte Spiele in Folge gemacht hat. Irgendwie so der, gut, sind auch geile Statistiken, der erste unter 20-Jährige, der zweimal in Folge in die Lakers 25 plus Punkte auflegt.
Und das als Linkshänder.
Und das als Linkshänder, genau.
Wobei und Linkshänder
Rechtsträger. Ja. Ja, vor allem das. Und ich meine, jetzt ist er jetzt im letzten Spiel in den Lakers 35 aufgelegt. Also er ist da schon wirklich, also er ist offensiv wirklich schon kaum zu stoppen, momentan zumindest. Und von daher bin ich echt auf diese Entwicklung halt einfach gespannt, was da noch kommt. Also weil es halt jetzt schon, also ich meine, klar, es gibt halt, er ist teilweise noch etwas wackelig gerade, was das Ballhandling angeht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass man ihm den Ball noch ganz gut aus der Hand schlagen kann. Auch so, wenn er ins Dribbling geht, dann weiß ich nicht, manchmal ist die Hand schon vor dem Ball oder so, er vergisst dann manchmal den Ball und es sind noch leichte Ballverluste, aber das Ding ist halt, wenn du ihn erstmal spielen siehst, dann, sein Spiel weckt irgendwie Erwartungen und dann machst du dir irgendwie wieder bewusst, okay, der Kollege ist 19, hat seine erste halbe NBA-Saison verpasst und hat jetzt 20 NBA-Spiele gemacht. Und dass du dann, im Endeffekt ist Kritik dann irgendwie auch ein Kompliment, weil...
Ja, voll.
Weil sein Spiel einfach die Erwartungen schon so hochschraubt, dass du dann denkst, warum kann er das jetzt nicht? Und dann denkst du, ja, okay, irgendwie auch logisch, dass er es noch nicht kann.
Ja, und er hat irgendwie jetzt schon mit das höchste individuelle Netrating aller Spieler. Ja. Und ich bin vorhin über einen geilen Nerdwana-Fakt gestolpert zu Zion. Darf ich den kurz kundtun?
Darfst du. Meiner geht nämlich nicht über Zion, ist nicht zu Zion.
Okay, Punkte pro Touch aktuell in dieser Saison. Zion steht bei 0,511 Punkten pro Touch. Das heißt ungefähr ein halber Punkt pro Ballberührung, was sich schon mal relativ viel anhört. Und wenn man dann hört, welche vier Namen da vor ihm stehen, wird einem bewusst, dass die alle keine richtigen Rotationsspieler eigentlich sind, weil da ist einmal Taco Fall mit 0,63. Der ist natürlich auf Platz 1.
Personifizierte Tippdank quasi.
Genau. Ich habe dann noch einen, also der halt auch irgendwie insgesamt bisher, glaube ich, 18 NBA-Punkte oder so gemacht hat oder 19, also wo man dann noch nicht ganz so viel rausschließen kann. Ein Homie von deinen Buletten, der früher mal ein Homie von meinen Celtics war, Max Struß, der aber auch nur 2 Spiele gemacht hat und insgesamt 5 Punkte. Da zählt das dann irgendwie nicht so viel. Dusty Hanners, den Namen habe ich noch nie gehört, aber ich bin hier drüber gestolpert. Und Garrison Matthews von den Wizards, der zumindest mal eine Zeit lang ein bisschen Rotationsspieler war. Aber ich guck mal, ob da noch irgendein... Ja, der nächste Scorer mit über 20 Punkten pro Spiel ist dann Bojan Bogdanovic, der bei 0,457 steht, was halt schon eine Ecke drunter ist. Also Zion ist halt... Das ist halt schon bekloppt. Also ich meine, gerade wenn du ihm irgendwie ein bisschen in Korbnähe den Ball verschaffst, ist halt die Wahrscheinlichkeit unheimlich hoch, dass er entweder trifft oder dass er den Wurf nicht trifft, aber den Offensiv-Rebound bekommt. Also er sammelt ja unfassbar viele von seinen eigenen Fehlwürfen wieder ein und verwertet sie dann. Das ist schon, das ist halt auch nicht wirklich eine Parallele zu irgendwas anderem, was aktuell in der NBA passiert. Also Westbrook ist ja im Moment auch jemand, der komplett alles irgendwie so innerhalb der Dreierlinie macht. Aber bei Zion ist es halt einfach noch mehr diese Zielstrebigkeit und halt noch eine ganz andere Form von Effizienz. Also es ist einfach brutal. Das ist auch, das macht einfach unfassbar viel Spaß, ihm zuzusehen. So viel
Nerd, ja.
So Nerdwarner.
Ja, es ist, wie gesagt, habe ich auch schon mal gesagt, es war so die Frage, wie macht er sich dann gegen die Athleten in der NBA am College? Klar, ist er irgendwie physisch überlegen, aber er ist auch gefühlt einem Dwight Howard physisch überlegen.
Ja,
so komisch das klingt.
Einfach, er ist athletischer als alle anderen NBA-Spieler. Ja. Außer Giannis vielleicht noch.
Ja, aber er hat ja diesen tiefen Schwerpunkt und hat diese Kraft einfach, und die ist halt, die hat, glaube ich, haben sonst die wenig. Ich meine, gegen die Bucks war es mal so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass er gegen diese Länge, also gerade von Brook Lopez und Giannis in Kombination, Schwierigkeiten hatte.
Die Bucks sind also das schlimmstmöglichste Matchup für ihn. Einfach
weil Giannis kann halt auch mal 8 Meter nach vorne lang, da ist dann auch die 4 Meter Kiste von Zion.
Ja, kein und ich meine, das gesamte Schema der Bucks besteht halt auch darin, alles in Korbnähe zu verhindern und ja, nur Dreier zu ermöglichen. Das ist halt für Zion bisher noch absolut Kryptonit, aber ich meine, mal schauen. Der Wurf ist tatsächlich bisher echt nicht schön anzuschauen, aber kann ja auch noch werden. Also, wie gesagt, ne, 19.
Eben, also ich sage jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie dann der neue JJ Redick wird von draußen, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass man da in den nächsten Jahren Verbesserungen sehen wird, weil ja, einfach das so vielleicht, sagen wir mal, die klarste Schwachstelle ist und weil das halt auch eine Schwachstelle ist, die man gezielt angehen kann. Also einfach nur, klar, gibt es Spieler, die haben trainiert und haben es hat nicht funktioniert, aber ich meine, er ist halt einfach, wie gesagt, 19 und da gibt es schon noch Möglichkeiten, die Wurfbewegung zumindest so zu gestalten, dass der Freiwurf halbwegs sicher sitzt, dass er auch mal aus der Mitteldistanz werfen kann.
Wenn ich sein Shooting-Coach wäre, würde ich ihm sagen, Alter, versuch's mal mit einer Flugkurve. So für den Anfang. Um dann mal zu gucken, was dann passiert.
Genau. Also weil der ein oder andere Freiwurf scheitert ja nicht daran, dass er zu kurz wirft, sondern einfach, dass er nie über Ringniveau war.
das ist schon irgendwie falsch, aber ja, gut. Ich denke auch, dass man daran
arbeitet. Ist schon ein bisschen besser geworden, finde ich tatsächlich.
Ja.
Also vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber so, ich hatte so zumindest so, denke ich, es gesehen zu haben, dass es so ein bisschen aufwärts geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, auf jeden Fall. Sollte irgendjemand Zion noch nicht gesehen haben, wovon ich jetzt nicht ausgehe, wärmste Empfehlung. Enttäuschung habe ich tatsächlich keine so richtige, weil man könnte jetzt natürlich sagen, vielleicht müsste Derek Favors offensiv ein bisschen machen, aber es ist halt, glaube ich, nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist einfach so ein bisschen die Defense unterm Korb ein bisschen zusammenzuhalten, ein bisschen Länge zu geben. Und das läuft nicht perfekt, aber es ist halt auch einfach schwierig, das jetzt momentan mit Zion, also war einfach Zion auch nur halt in der extremen Phase des Learning by Doing ist momentan. Und da würde ich jetzt, da ist es nicht so einfach. Deswegen, und ich finde, das Team ist für mich irgendwie auf einem guten Weg. Und ich war jetzt beim Schauen, ich bin bei keinem jetzt gedacht, so,
weil du Alexander Walker nicht mehr gesehen hast.
Aber ich habe ihn nicht gesehen, genau. Kann ich dazu keinen sagen. Vielleicht bin ich von Elvin Gentry enttäuscht, dass er ihn nicht spielen lässt. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Es ist ja spannend zu sehen, ob er jetzt vielleicht dann nochmal irgendwie ein, zwei Möglichkeiten bekommt, wo Redick ausfällt, aber ja, ist halt irgendwie das Problem mit Rookie Guards und gerade bei solchen, die halt eigentlich auch nur oder absolut primär scoren wollen, so ist es ja bei Nor auch,
ja,
in dem Team, wo es eigentlich wirklich ziemlich viele Scorer gibt, dann ein bisschen problematisch. Bei Favors habe ich eigentlich auch den Eindruck, dass er, also wenn sie ihn nicht hätten, dann wären sie das mit Abstand schlechteste Defensivteam der Liga. Ich finde, er ist halt ja, unterm Korb der Einzige, der das wirklich gut macht. Ich finde, also insgesamt ist es, zumindest die Spiele, die ich so gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, der macht das eigentlich schon gut.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, erschwerte Bedingungen irgendwie und er ist da, also da lastet sehr, sehr viel auf ihm und das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie heraussticht und durch das er jetzt regelmäßig extrem auffällt, aber er erfüllt da irgendwie seine Rolle gut und von daher. Genau, ich meine, sie sind jetzt ein bisschen dazu übergegangen, auch teilweise dann nur mit, also Smallball-Centern zu spielen, wo dann Zion oder auch Melly teilweise dann. Also mir gefällt zum Beispiel Melly auch als Partner von Zion offensiv relativ gut. Also natürlich dann, aber da hast du natürlich da auch was zu dann defensiv wieder einiges. Positive Überraschung? Ja, doch, irgendwie schon Überraschung war es. Ich meine, wir haben auch schon thematisiert gehabt, aber Brandon Ingram muss natürlich irgendwie seinen Platz finden.
Ja.
Und da war natürlich nach der Lakers-Zeit, nach der Verletzung, diesem Blutgerinnsel im Arm war es, glaube ich, ne?
Ja.
War man sich ja nicht sicher, was man bekommt. Und man bekommt eigentlich ziemlich viel. Also man bekommt einen sehr, sehr vielseitigen Scorer, der zum Korb zieht, der pro Spiel mittlerweile 6 Freiwürfe zieht, davon 86,3% trifft, der fast 40% seiner Dreier trifft, bei über 6 Versuchen, der 47% aus dem Feld trifft, 4,3 Assists spielt, 24,6 Punkte auflegt. Also da ist schon, da ist ein richtig guter NBA-Spieler draus geworden, also offensiv. Er ist aggressiver, also ich finde, er hat eine gute Varianz in seinem Spiel. Also er, wie gesagt, er wirft von draußen, aber zieht auch mit Nachdruck zum Korb, hat dann auch so ein bisschen Hesitations drin, guckt so ein bisschen, was bietet die Defense an, kann auch aus der Midrange spielen. Ich meine, er ist ja auch extrem lang einfach und weiß es auch ganz gut zu nützen, auch gerade mit so ganz netten Rolls, dann Finger Rolls direkt am Ring, wo er den Ball einfach nur über seine Fingerspitze in den Korb rollen lässt. Und er hat da irgendwie, finde ich, ein ganz gutes Gespür und Gefühl für die Offense entwickelt und bringt eine gewisse Geduld mit. Tempowechsel sind drin. Du kannst ihn auch in Isolation spielen lassen und hat irgendwie es wirkt intuitiver irgendwie und gleichzeitig haben wir auch schon gesagt, also Passing ist deutlich verbessert. Er zeigt auch wirklich so ein gewisses Gespür für den Pass, auch für den Raum, also auch wie er seine Mitspieler gut einsetzen kann, findet dann auch jemanden, der vielleicht jetzt nicht offensichtlich offen steht. Und da finde ich, also ist echt relativ viel draus geworden. So der Spieler, den man sich so ein bisschen gewünscht hat damals beim Draft, also gab es ja diese, also ich glaube, allein nur weil er lang und dünn war, die Vergleich mit Kevin Durant, das ist halt übertrieben natürlich. Aber er ist mittlerweile einfach ein wahnsinnig vielseitiger Offensivspieler, der, auch wenn es mal nicht läuft, trotzdem noch irgendwie auf seine Punkte kommt. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und macht mir auch Spaß, ihm zuzuschauen. Finde ich ganz, ganz cooler Spieler eigentlich.
Ja, ich finde, er hat auch im Vergleich zu einigen Lakers-Zeiten, wo er auch immer mal wieder ganz gute Phasen hatte, aber das halt selten über so einen wirklich längeren Zeitraum mal abrufen konnte. Er hat so ein bisschen das quasi Sinnlose und Überflüssige aus seinem Spiel gestrichen. Also was Abschlüsse angeht, aber auch was Pässe angeht und so. Und also gerade die Steigerung beim Dreier ist halt unfassbar wichtig und hat halt auch alles andere in seinem Spiel irgendwie so ein bisschen vereinfacht. Also
ja.
Ich finde auch, also defensiv fehlt da schon einiges.
Das stimmt.
Aber offensiv hat er sich, also ich meine, ist ja auch zu Recht All-Star geworden und für mich auch jemand, der eigentlich wahrscheinlich mittlerweile, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich mit Tatum den MIP Award so am meisten ausfechtet. Ich finde mittlerweile, wenn man das so, also am Anfang der Saison hatte ich so an Siakam gedacht. Wenn man aber denkt, wo Siakam letztes Jahr war und wo er jetzt ist und dann wo Ingram und Tatum letztes Jahr waren und wo sie jetzt sind, könnte man schon dafür argumentieren, dass sie sich noch mehr gesteigert haben. Und deswegen
kann man auf jeden Fall, ja.
Und deswegen, also ich glaube, Ingram ist wahrscheinlich sogar der Favorit eigentlich auf den Award.
Ich glaube fast auch, also einfach weil der Sprung bei Tatum wurde ja auch über den Sommer, finde ich mal, wenn es jetzt oder halt Ende letztes Jahr, als es darum ging, ob jetzt die Lakers oder die Celtics die besseren Trade-Geschichten für Anthony Davis haben, wurde ja Tatum eigentlich mal etwas höher eingestuft als Ingram. Und da finde ich Ingrams Sprung auch irgendwie noch ein bisschen, ja, wobei, kann man, ja, doch, vielleicht über die Saison gesehen, kommt er vielleicht noch, ist er vielleicht noch etwas deutlicher irgendwie als der von Tatum. Und ja, ich meine, defensiv sprichst du so an, ich meine, er bringt halt Länge mit. Das Problem ist halt, dass er dadurch, dass er halt immer noch relativ schmal ist, keine wirkliche Physis mitbringt. Deswegen ist so die Rim Protection nur so bedingt. Und gleichzeitig auf dem Flügel ist er halt, glaube ich, lateral einfach nicht schnell genug. Also da fehlt es halt irgendwie so ein bisschen an Geschwindigkeit, habe ich so den Eindruck. Und dadurch, ja, ist er da noch nicht so ein großer Faktor irgendwie.
Hat aber im Prinzip auch schon Fähigkeiten, mit denen er ein besserer Verteidiger sein könnte. Ne?
Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass man ihn jetzt direkt zum hoffnungslosen Fall abstempeln könnte, sondern es ist halt einfach momentan, funktioniert es halt noch nicht so 100%. Aber ja, wie gesagt, ich meine, die Entwicklung individuell als auch als Team ist halt irgendwo in einem mittleren Stadium, vielleicht sogar in einem Anfangsstadium, weil Zion erst so kurz da ist. Und da siehst du halt auch jetzt gerade, was die beiden jetzt im gemeinsamen Spiel angeht oder so in einem potenziellen Two-Man-Game, gibt's jetzt auch noch nicht so oft, aber sie versuchen, das habe ich so das Gefühl gehabt, so gegen, also in den letzten Spielen immer öfter mal, wurde auch so mal ein Pick-and-Roll gelaufen, also mit Ingram als Ballhändler und da glaube ich, sind sie auch noch so am Austarieren, was da möglich ist. Und da ist sicherlich auch noch Potenzial da. Prognose.
Ist spannend.
Es ist spannend. Ich habe mir vor ein paar Tagen eigentlich schon meine Prognose notiert. Das ist jetzt etwas, könnte ich jetzt hier schon rund korrigieren. Wie gesagt, sie sind jetzt 4 Spiele hinter Platz 8. Aber ich glaube trotzdem, dass sie es am Ende noch packen. Ich glaube irgendwie, dass sie die Spurs sind nicht wirklich konstant. Ich glaube, die Blazers leiden sehr unter der Lillard-Verletzung Und die Pelicans selber spielen noch zweimal gegen die Grizzlies. Und bis jetzt die ersten beiden Spiele haben sie gewonnen. Und ich glaube, dass sie die Offensivpower als Team am Ende doch noch größer ist, einfach, zumal einfach die Niederlage gegen die Wolves jetzt die erste so richtig bittere war. Also, wo du sagst, das Spiel dürfen sie eigentlich, oder eine der wenigen richtig bitteren war, bei der du sagst, das Spiel dürfen sie eigentlich nicht verlieren. Also sie, klar, gegen die Top-Teams waren sie dann öfter des Öfteren am falschen Ende, aber sie sind irgendwie dran und normalerweise, auch wenn sie sich teilweise schwer tun, gewinnen sie die zu gewinnenden Spiele.
Und sie spielen jetzt nicht mehr viele Top-Teams, ne?
Eben, genau. Also sie, und dazu kommt eben dieser Schedule. Die Redick-Verletzung ist natürlich bitter. Also er ist halt, wie gesagt, der wichtigste Bench-Scorer und gerade auch seine, er gibt halt der Offense nochmal eine zusätzliche Dynamik, auch wenn er dann mit den Startern auf dem Feld steht. Und das fehlt dann natürlich ein bisschen. Und da, ja, also zu Redick vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil ich meine, die Saison ist auch solide, finde ich, mit 45% von draußen und 14,9 Punkten. Insgesamt spielt er eine 45-45-90 Saison. Also darf durchaus auch nochmal Erwähnung finden.
Absolut.
Und dann wäre es natürlich schon geil, Pelicans gegen Anthony Davis in Runde 1. Fänd ich interessant, zumal die Duelle mit den Lakers tatsächlich relativ eng waren. Also klar, jetzt am Sonntag hat Davis gefehlt. Und aber gleichzeitig, also fänd ich ganz interessant, wie das wäre. Also von der Dramaturgie natürlich sowieso. ESPN würde, glaube ich, im Dreieck springen vor Freude, was potenziell
Content angeht. Ich hatte jetzt befürchtet, dass du irgendwas Vulgäres sagst, aber
so. Ich hatte es auch, das war auch der erste Gedanke, aber da dachte ich mir, nein. Wir haben den Anspruch der Jugendfreiheit für uns.
Haben wir eigentlich gar nicht, ne? Wir haben immer ein Explicit-Logo. Also du kannst ja nicht sagen, was du willst, aber man muss ja nicht übertreiben. Ja.
Eben. Auf jeden Fall bietet es sehr, sehr viel Potenzial. Und da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Da hast du natürlich im Sommer, wird es natürlich interessant, weil Kollege Ingram Restricted Free Agent ist. Und ja, die Tendenz geht natürlich jetzt stark Richtung Max-Contract. Ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass die Pelicans da auch ganz gerne verlängern würden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das am Ende funktioniert. Es sei natürlich, Otto Porter zieht seine Option nicht und die Bulls grätschen dazwischen.
Für mich ist eigentlich die einzige Frage, ob sie warten, bis Ingram bei einem anderen Team unterschreibt und das dann einfach matchen oder ob sie es selber machen, weil sie können halt das extra Jahr geben.
Genau.
Weiß aber nicht, ob sie denken, sie müssen das. Also ich glaube, das ist die einzige Frage. Ich gehe aber zu 100% davon aus, dass Ingram bleiben wird.
Nee, ich denke auch.
Bei jedem fremden Angebot kannst du im Prinzip mitgehen.
Absolut, absolut.
Macht ja auch Sinn, also bei so einem jungen Spieler.
Ja, vor allem, der sich halt in dem Jahr, in dem er bei dir war, so positiv entwickelt hat und bei dem du halt auch noch weiteres Potenzial sehen kannst durchaus. Also wär schwer, ihn, glaube ich, ziehen zu lassen.
Wir müssen übrigens aus Chronistenpflicht noch ganz kurz erwähnen, dass aktuell die Kings auf Platz 9 im Westen sind und besser positioniert sind als die Pelikane, die Sporen, die Blazers und wie sie alle heißen. Wobei ich glaube, sie sind gleich auf mit den Blazers. Aber
ich habe die Kings unterschlagen.
Ja, die haben von den letzten 17 Spielen 12 gewonnen.
Ja.
Die sind, weil das in dieser Saison halt immer so läuft bei ihnen. Das hatten wir ja auch während einer Bandwagon-Folge schon mal. Es geht immer hin und her. Aktuell geht's mal wieder rauf.
Ja.
Also das heißt, wahrscheinlich verlieren sie die nächsten 10 Spiele am Stück. Aber es ist alles noch machbar.
Also eben. Aber ja, das tut mir natürlich leid an alle Kings-Fans, dass ich die jetzt hier so eiskalt, bösartigst fast unterschlagen habe.
Ich glaube, die beiden, die es gibt, werden wahrscheinlich böse Nachrichten schreiben. Ja,
zu Recht dann aber auch. Also das nehme ich dann auch so an. Und dazu kommt natürlich jetzt noch, dass auch die Verträge von Etuan Moore und Derek Favors vor allem auslaufen. Frank Jackson läuft auch aus und Jahlil Okafor, der momentan auch keinen großen Platz in der Rotation hat. Frank Jackson gibt den Backup-Point Guard. Da ist halt so ein bisschen die Frage, wie sie halt planen. Also welche Art von Big sie weiterhin neben Zion sehen wollen. Also du hast ja auch schon gesagt, dass Favors defensiv da schon sehr, sehr wichtig ist. Was sie auch im Playmaking angehen wollen. Da können wir jetzt vielleicht direkt mal zu, ob die Pelicans einen Trade brauchen.
Ein Trade?
Da ist nämlich, ich meine, so nett das alles ist, also es gibt natürlich schon noch so ein paar Geschichten, die ihnen halt einfach fehlen. Also wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, wie bitter der Ausfall von Redick ist, einfach weil ihnen Shooting fehlt, ohne Redick. Und es ist halt so wirklich, diese extrem verlässlichen High-Volume-Shooter haben sie halt nicht. Und da, klar, Melly trifft regelmäßig und hochprozentig, auch Moore trifft hochprozentig, aber es ist halt nicht so dieser Scharfschütze. Und da haben sie halt nur Redick. Ich meine, Redick ist auch ein Spezialfall. Und dazu fehlt ihnen so ein, fehlt ihnen auch irgendwie Länge. Also ich meine, klar, Zion ist nicht der Größte und Ingram ist zwar lang, aber dafür schmal. Und Holiday ist nicht wahnsinnig lang und so Ball mit langer Spannweite. Aber es ist so allgemein, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass ihnen das ein bisschen abgeht, wie es bei Jackson Hayes halt weitergeht. Also seine Spielzeit ist jetzt in den letzten Spielen ziemlich runtergegangen. Ist, glaube ich, fast sogar aus der Rotation gefallen sogar, die letzten paar. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt Richtung Playoffs geht und man sich dann doch nicht unbedingt, oder ob das Vertrauen in so einen Rookie-Big dann sinkt, aber da wäre vielleicht nochmal ein Ansatz zu sagen, dass man so ein bisschen mehr auf Länge geht. Da hast du zum Beispiel jetzt gesehen, als Ingram ausgefallen ist, dass Danilo Gallinari dann nacheinander Josh Hart, Lonzo Ball und Jrue Holiday aufgepostet hat und da so ein bisschen machen konnte, was er wollte. Also gerade auch auf dem Flügel fehlt ihm so ein bisschen Länge. So ein Otto Porter zum Beispiel. Auch jetzt die Wolves haben, glaube ich, ohne Towns über 70 Punkte in der Zone gemacht.
Ja, ich meine, irgendwie müssen sie ihre 180 Punkte, die sie gegen die Pelicans gemacht haben. Was war das, 139? Das ist halt schon viel.
Ja, sowas, ja, genau. Es war, also ich meine, offensiv lief es eigentlich mehr oder weniger bei den Pelicans, aber defensiv haben sie nicht gestoppt gekriegt. Und da ist halt, das ist halt so eine Geschichte, wo man sich aber halt überlegen muss. Du hast halt mit Zion, bist du da tatsächlich so ein bisschen, sind dir vielleicht die Hände gebunden. Also wurde ja schon gesagt, so ein Smallball-Fünfer vielleicht, also Zion, dann bräuchst du halt irgendwie einen, ich habe mir schon überlegt, ob so ein athletischer, nicht klassischer Rim-Protector, aber so ein athletischer Vierer, zum Beispiel Aaron Gordon, vielleicht nicht so schlecht wäre. Neben Zion.
Nicht uninteressant, aber ich weiß nicht, ob da dann irgendwie ein bisschen zu sehr schon wieder Shooting fehlt, weil ich meine, Aaron Gordon kann halt auch nicht wirklich gut werfen, also nicht konstant.
Ja. Brook Lopez wäre nicht schlecht.
Brook Lopez wäre geil, ja.
Aber der kommt wahrscheinlich nicht.
Den kriegt man, glaube ich, relativ schwierig aktuell aus seiner Situation los. Ist richtig.
Ja, dann.
Oder natürlich Christoph Porzingis,
ja, wäre interessant.
Kriegt man aber aktuell auch wahrscheinlich relativ auch schwierig los.
Ich habe noch, wer mir auch noch kam, jetzt nicht der klassische Riesen-Rim-Protector, aber Albert Horford habe ich noch überlegt.
Ich glaube, er ist available.
Ja, deswegen.
Ich glaube, also, ja, da, um das Gehalt zu matchen, musst du ja auch was Gutes abgeben.
Und ja, das ist halt wieder das, eher Problem.
Ich glaube, wenn sie das Gehalt einfach aufnehmen können, mit den Sixers könnte man im Sommer sicherlich reden, ob man ihnen den einfach abnehmen kann, weil das wirkt ja jetzt nicht unbedingt wie der allerperfekteste Fit.
Nicht ganz, aber wie findest du so den Fit von Horford neben Zion?
Ich glaube, Horford vor 2-3 Jahren wäre super. Ich glaube, aber jetzt macht es keinen Sinn mehr, weil er einfach sehr auf dem absteigenden Ast ist.
Ja gut, du hast natürlich die...
Also er hat schon sehr abgebaut jetzt, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es nur an diesem Fit mit den Sixers liegt, aber es sieht schon echt eher finster aus. Und dann sind ja auch über diese Saison hinaus noch 3 Jahre.
Ja, ich meine, der Vertrag ist halt natürlich schon ein bisschen bitter.
Joao.
Und da hatte ich noch an, da fehlst du auch ein bisschen an Shooting, aber an Miles Turner hatte ich noch gedacht. Sollten die Pacers irgendwann denken.
Das finde ich eine interessante Idee, ja. Das könnte ich mir eher vorstellen.
Aber da muss man natürlich dann auch sehen, wie du da Zahlen hin und her schiebst und wie es dann am Ende funktionieren kann.
Naja, aber die Idee finde ich wirklich gut, weil das ist Rim Protection, das ist Beweglichkeit, ist auch nicht jemand, der irgendwie ganz viele Würfe braucht, aber der sie nehmen kann im Prinzip. Also das könnte eigentlich ganz gut passen.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht setzt David Griffin ja irgendwas in Bewegung. Ich bin auch gespannt, wie es mit Jrue Holiday weitergeht. Also ich meine, er ist richtig gut. Er ist richtig wertvoll, aber er ist halt einfach so ein bisschen älter. Und ob sie nicht versuchen, jetzt zum Beispiel vielleicht doch nochmal mit Denver zu sprechen im Sommer, um zu sagen, hey, also ihr seid jetzt quasi dran. Und bei uns braucht es so ein bisschen, dass sie vielleicht ein Jrue Holiday zu 2 Spielern machen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Gary Harris und vielleicht Jeremy Grant oder so?
Ich glaube, da müsste viel mehr von Denver kommen. Also da ist Holiday einfach zu gut. Harris ist ja in dieser Saison leider wirklich überhaupt nicht gut. Harris spielt keine gute Saison,
ne? Ja.
Und Grant muss im Sommer, glaube ich, auch, kriegt einen neuen Vertrag.
Von daher, ah, okay. Ja, dann ist sowieso hinfällig. Da habe ich nicht geschaut. Ja, okay. Dann, nee, aber ob sie nicht da ein bisschen auf mehr Tiefe setzen und dann so ein bisschen die... Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, weil ich finde eigentlich so von der Grundidee so spielerisch, also wenn du jetzt mal die Länge außen vor lässt, finde ich jetzt Holiday nicht so falsch.
Ich auch überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man ihn hätte traden wollen, dann hätte man das letztes Jahr oder irgendwie in dieser Saison gemacht, als es halt man 13 Niederlagen am Stück hatte und es aussah, als wäre aus dieser Saison nichts mehr rauszuholen. Da gab es eigentlich viele gute Gelegenheiten. Es würde mich sehr wundern, wenn sie es jetzt nochmal tun.
Und man spricht dann, und ich finde, man spricht auch immer so von Timeline, aber das kann, so, solche Geschichten können halt auch echt ganz schnell gehen. Also ich meine, momentan ist sowieso irgendwie alles offen. Wir wissen ja nicht, also für die kommende Saison zum Beispiel, für diese Saison auch, aber wenn wir jetzt so sagen wir Pelicans schauen im Sommer und dann kann, ich meine, es kann sich noch, keiner weiß, es gibt auch für nächstes Jahr nicht diesen klaren Favoriten, finde ich, und nicht, dass die Pelicans jetzt sofort zum Contender werden, aber es kann sich, je nachdem, wie sehr es bei Zion und Ingram Klick macht, kann auch in der Konstellation schon viel passieren und du brauchst dann vielleicht nur noch kleinere Stellschrauben. Weiß ich nicht.
Ja, ich meine, ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie die Bilanz aussehen würde, wenn Zion die ganze Saison dabei gewesen wäre. Also das, was er aktuell macht, ist ja, das ist schon schwer einzuordnen. Ich meine, das ist ja schon irgendwie, über die letzten Wochen war er wahrscheinlich einer der 20 Spieler mit dem meisten Impact irgendwie. Und das ist halt schon total krank, weil es seine ersten 16 Spiele in der NBA waren. Also wer weiß, was das dann bedeutet für die kommende Saison. Aber deswegen würde ich die Pelicans da jetzt auch, würde mich wundern, wenn sie quasi als Seller auftreten. Ich denke, die werden jetzt erstmal versuchen, so gut wie möglich zu sein.
Ja.
Und da gehört Holiday für mich auch absolut mit rein. Auch wenn ich fand ihn jetzt letzte Saison, glaube ich, ein bisschen besser als diese, aber ist halt trotzdem immer noch einfach ein sehr guter Spieler. Auch einer, den man echt, glaube ich, gut im Team haben kann.
Das glaube ich halt auch. Also auch, weil bei ihm halt so die Einstellung stimmt, weil er glaube ich, auch nicht so, also was den Eindruck von außen angeht, einfach nicht, für sich nicht wahnsinnig viel einfordert, aber trotzdem viel beiträgt. Und von daher, ja. Und du hast halt, ich meine, du hast ja mit Nikhil Alexander-Walker, hast du ja noch einen in der Hinterhand, der in seinem zweiten Jahr, also auch wenn er schon ein bisschen älter ist als Rookie, da aber vielleicht auch nochmal irgendwie eine andere Rolle finden kann. Ist halt, ich meine, jetzt ist es vielleicht auch momentan einfach die Schwierigkeit, wie gesagt, jetzt ist halt Zion und es muss halt sehr, sehr Zion-zentriert sein und dann ist es schwierig, wenn du da einen Guard hast, der sehr nach dem eigenen Wurf schaut. Es geht dann vielleicht über einen Sommer nochmal ein bisschen besser, also auch dann mit einem neuen, in Anführungszeichen, Brandon Ingram, den du letzten Sommer noch nicht hattest. Und genau, also da, sie haben ja noch hier Marcos Silva, den Brasilianer, den sie gedraftet haben in der zweiten Runde, der momentan in Sydney spielt, aber halt als Wing, also klar, ist jetzt auch nicht die Sofortverstärkung, es kann auch sein, dass er, glaube ich, noch ein Jahr im Ausland spielt, aber es ist ja zum Beispiel auch einer, der zumindest schon gezeigt hat, ist in Brasilien, glaube ich, auch im College, dass er auf dem Flügel effizient werfen kann. Und das sind ja auch so Sachen, die sie brauchen. Also von daher, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere kleinere, die dabei ist, aber wie du sagst, also ich glaube, meine Idee mit den Nuggets, das war jetzt, glaube ich, auch am Ende gar nicht so gut. Von daher werden wir mal, schauen wir mal, was da so passiert.
Ja, sie haben ja auch noch, also über die nächsten Jahre 45 Millionen Picks aus dem Anthony Davis Trade. Also sie haben im Prinzip ja echt Spielraum, wenn sie was verändern wollen.
Eben, eben. Und zumal Nerdwana, wenn wir uns anschauen, die Verteilung, wie sie punkten, das sieht nämlich eigentlich ganz gut aus. Also ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich natürlich das so gut wie möglich präsentieren wollte. Deswegen habe ich mir einmal die ganze Saison angeschaut und einmal den Februar angeschaut. Den Februar habe ich geschaut, Punkte in der Zone. Da haben sie 54 gemacht im Schnitt. Da sind sie an 4. Und was die getroffenen Dreier angeht, sind sie bei über die ganze Saison gesehen bei 854 und damit an Platz 3. Und wir haben ja schon gesagt, dass ihnen eigentlich ein bisschen an Länge fehlt, dass sie jetzt auch nicht diese, also sie haben viele sehr solide bis gute, teilweise sehr gute Shooter, aber halt nicht so dieses ganz tödliche Arsenal von draußen. Und trotzdem haben sie haben sie eigentlich jetzt schon eine gute Basis rund um Zion, finde ich, damit. Also weil sie Zion eben in Brettnähe einsetzen, weil sie da auch rebounden und gleichzeitig ihn schon mit Schützen umgeben und dann auch bereitwillig abdrücken und, wie vorher halt schon gesagt, weil sie sich auch halt diese Dreier aktiv erspielen.
Ja, das war auch die ganze Saison über echt schon ein absoluter Schwerpunkt bei ihnen. Ne?
Ja, genau, eben, also eben ist ja über die ganze Saison und das ist halt, und deswegen war es, glaube ich, auch, ja, diese Talsohle da zwischen im November und Dezember war natürlich ziemlich bitter, aber dass sie halt so eine Grundausrichtung haben, in die sie Zion hineinpflanzen konnten, ist jetzt natürlich dann schon irgendwie hilfreich. Bandwagon Ranking würde ich eine volle 10 geben.
Ja. Dachte ich mir.
Es war ein schöner Monat. Schöne anderthalb bis zwei Monate eigentlich. Vielleicht deswegen, ich habe es so rausgezögert, weil ich mir dachte, je nachdem, was du mir als nächstes wieder gibst.
Das müssten wir uns eh noch eigentlich überlegen, ob wir jetzt vor den Playoffs noch eins machen, weil eigentlich ist das ja vielleicht zeitlich ein bisschen blödsinnig, oder? Das ja, können wir übrigens rausschneiden, aber so
nur so. Ja, ich finde die Diskussion eigentlich jetzt ganz. Ich finde auch, wir können mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Nee, ich hatte dieselbe Überlegung tatsächlich. Aber ich habe mir dann jetzt während der Sendung gedacht, dass es ja eigentlich gar nicht blöd wäre zu sagen, dass wir jetzt vielleicht eins der weniger im Fokus stehenden Playoff-Teams uns anschauen könnten.
Wenn wir es schaffen, darüber wirklich in einem Monat zu sprechen.
Das wäre natürlich dann die Grundlage des Ganzen.
Ja, aber also dann können wir es machen.
Dann, okay. Ja. Dann würde ich sagen, tun wir das. Hast du eins parat?
Nee, mach du erstmal, weil dann habe ich ja jetzt offensichtlich noch keins ausgesucht.
Das heißt, was?
Das heißt, dann brauche ich
es. Du hast nichts im Hinterkopf. Mann. Nee. Friax. Wahnsinn. Ich gebe dir die Pacers.
Ja, das Puzzle schlechthin. Okay.
Ja, weil Oladipus Victor wollen wir auch sehen und so. Und mal genau, weil das ist auch die große Unbekannte in der oberen Hälfte des Ostens.
Das stimmt. Wobei ich auch gestehen muss, dass mich die Heat irgendwie auch nach wie vor einigermaßen verwirren.
Ja, stimmt.
Deswegen kannst du die haben.
Ha! Das klingt gut. Machen wir so.
Vielleicht ist es dann auch gleichzeitig die Erstrundenvorschau.
Stimmt, dann
sparen wir uns die. Weil aktuell würden sie gegeneinander spielen.
Ja, das wär relativ praktisch.
Ja, wahrscheinlich. Aber dann machen wir das mal so und haben das in einem Monat abgehandelt.
Haben das in einem Monat abgehandelt, genau. So sieht das aus. Ja, Freunde, damit sind wir am Ende, oder?
Ich glaube schon. Alle Bestände sind völlig am Ende und ich auch.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in die Pelicans und natürlich vor allem die Bulls, weil darauf habt ihr alle gewartet. Und ja, jetzt bleibt natürlich wie jede Woche nur noch der Hinweis auf Apple Podcasts, wo ihr uns selbstverständlich abonnieren könnt, wo ihr uns natürlich auch eine Rezension hinterlassen könnt, auf Spotify, wo ihr uns auch abonnieren könnt, auf Twitter, auf Instagram, wo wir jetzt auch vertreten sind. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen, schaut Zion, schaut die Pelicans und hoffentlich bis demnächst. Reingehauen.
Reingehauen.